Glück auf! Willkommen in der Graukaue. Dies ist Kurvenschubser. Moin André.
Moin Michael.
Vor ein paar Tagen wurde das Jahresgutachten von den Wirtschaftsweisen veröffentlicht. Hast du das mitbekommen? Wahrscheinlich schon, ne? Aber hast du es dir mal, hast du mal reingeschaut?
Nee, bin ich nicht zugekommen, leider.
Ich auch noch nicht. Ich wollte es hier nur mal erwähnen und den Link zum Jahresgutachten, den gibt es in den Sendungsnotizen. Aber ja, ich habe auch noch nicht reingeschaut, ich habe mich da noch nicht näher mit befasst. Ich wollte es nur erwähnen, weil wir das vor, ich glaube, 2 Jahren mal getan hatten. Da hatten wir da ein bisschen drüber gesprochen. Und habe jetzt aber beschlossen, dass ich das dieses Jahr nicht machen möchte. Also ich, von meiner Seite aus möchte ich da jetzt hier in der Episode nicht drüber sprechen. Deswegen habe ich es mir auch nicht angeschaut, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein Thema, was sich hier für den Podcast nicht so richtig eignet. Ich hatte bei unserer letzten Aufnahme, als wir über den Nobelpreis und den IG-Nobelpreis gesprochen haben, da hatte ich das Gefühl, dass sowas wie das IG-Nobelpreis-Thema recht gut funktioniert, aber sowas wie das Nobelpreis-Thema nicht ganz so gut. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir beim IG-Nobelpreis nur über ein einzelnes Paper sprechen. Das ist recht konkret, da können wir uns recht gut drauf vorbereiten, einfach indem wir dieses eine Paper lesen. In diesem Fall war es ja auch ziemlich kurz und, na gut, leider ein Biologie-Paper. Von daher, wie ich letzte Mal sagte, kann ich jetzt nicht von mir behaupten, das größtenteils verstanden zu haben. Aber das sind so Themen, die sich, glaube ich, hier für unsere Folgen relativ gut eignen. Beim Nobelpreis haben wir natürlich das Problem, dass wir nicht einen konkreten Artikel besprechen, sondern eigentlich sowas wie ein Lebenswerk. Oder nicht ganz ein Lebenswerk, aber zumindest wissenschaftliche Forschung, die sich zu dem Zeitpunkt dann schon über viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte erstreckt. Und wenn das ein Themengebiet ist, mit dem wir sonst eigentlich nichts zu tun haben, dann ist es ziemlich schwer, sich da auf eine Weise reinzuarbeiten, die es uns dann erlaubt, hier darüber zu sprechen, finde ich. Also da müssten wir eine Menge Arbeit reinstecken und viel nachlesen und das müssten wir dann wieder runterbrechen auf einen Umfang, der sich hier für diese Episoden eignet. Und da wir ja immer noch so ein bisschen rumexperimentieren damit, was wir hier so verarbeiten können, dachte ich, beschränken wir uns dieses Mal auf kleinere Themen und das sind, glaube ich, auch alles Themen, denen man als Nicht-Ökonom durchaus folgen kann. Und ja, bei so Sachen wie dem Nobelpreis müssen wir in Zukunft mal schauen, ob wir das weiterhin machen. Wie gesagt, ihr könnt uns gerne schreiben und uns eure Meinung mitteilen. Entweder kommentiert ihr auf graukaue.eu direkt unter den Episoden oder ihr kontaktiert uns auf Twitter. Unser Handle auf Twitter ist @graukaue. Bei Mastodon sind wir @graukaue, @ruhr.social. Also wenn ihr irgendwie mit uns in Kontakt treten wollt und uns Rückmeldungen geben wollt bezüglich der Themen, die wir besprechen oder der Art und Weise, wie wir über diese Themen sprechen, dann könnt ihr das gerne tun. Wir wären dafür sehr dankbar. Naja, gut, also die Themen, die ich für heute vorbereitet habe, sind die, die ich bei der letzten Folge schon erwähnt hatte, zu denen wir dann aber aus Zeitgründen nicht gekommen sind. Bei Thema Nummer 1, ich nenne es mal grüne Schubser, geht es um ein Paper, das ich, weiß ich nicht wo, gefunden habe. Die beiden Autoren heißen Denise Peth und Oliver Mooshoff. Der Artikel ist 2019 erschienen und trägt den Titel Comparing Compliance Behavior of Students and Farmers, an Extra Laboratory Experiment in the Context of Agri-Environmental Nudges in Germany. Die Fachzeitschrift heißt Journal of Agricultural Economics. Das Ding ist nicht Open Access, aber es gibt ein Arbeitspapier bei EconStore, ist es, glaube ich, das ich auch verlinkt habe. Bei diesem Paper geht es um ökonomische Experimente. Du hast ja sicherlich auch schon mal während deiner Studentenzeit an so Experimenten teilgenommen, oder? Oder hast du vielleicht mal eins durchgeführt?
Ja. Also als Forscher eigentlich selber nicht, aber ich habe als Teilnehmer daran teilgenommen. Ja. Hm. Ja.
Da warst du noch Student in Göttingen, nehme ich mal an, ne? Oder in Prag.
Ja. Ja. Göttingen war das, ja.
Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob ich mal an einem teilgenommen hätte. Also bei mir ist das Problem, dass, also üblicherweise passiert das ja an PCs und die sind dann nicht mit der entsprechenden Vergrößerungssoftware ausgestattet. Deswegen ist es mir dann nicht möglich, daran teilzunehmen. Mhm. Ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwann mal teilgenommen zu haben, aber ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich in Kiel entweder auf dem Christian-Albrechts-Platz, irgendwie vor der Mensa oder an der Olshausenstraße am Torbogen, angesprochen wurde, ob ich Zeit und Lust hätte, an einem Experiment teilzunehmen, und musste das dann jedes Mal ablehnen, weil ich glaube, dass weil es nicht funktioniert hätte. Ne? Aber gut, aber das ist jeder, der mal ein bisschen Zeit auf einem Unicampus zugebracht hat, der kennt das wahrscheinlich, dass er oder sie angesprochen wird, weil Leute Teilnehmer suchen für ihre Experimente oder auch anderen Studien. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, wenn die Forscher in erster Linie auf Studenten zurückgreifen, ist, ob diese Studenten ein guter Ersatz sind für die, sagen wir mal, Profis, deren Verhalten eigentlich untersucht werden soll. Es gibt natürlich gute Gründe, Studenten zu verwenden, wenn die Forscher.
Geht es wirklich darum, Profis in solchen Situationen zu untersuchen? Oft ist es ja eher so, dass man ja schon an so einer Art von repräsentativen Durchschnittsbürger interessiert ist. Also je nach Themengebiet, aber.
Ja, ja, gut, also.
Profis sind ja oft eben auch nicht die Leute, die man haben möchte in solchen Experimenten.
Gut, manchmal nicht, aber jetzt in diesem konkreten Fall schon. Die, wie du vielleicht aus dem Titel entnehmen kannst, sind die Profis in diesem Fall hier Landwirte, weil hier Nudges untersucht werden, die sich ganz konkret an Landwirte richten, und deswegen, das meinte ich jetzt mit Profis, ne? Also
keine Wissenschaftler, sondern Leute aus der Praxis.
Ja. Nee, genau. Also mit Profis meine ich eigentlich einfach nur die Leute, die beispielsweise dann Ziel der Maßnahme sein würden, die da untersucht werden soll. Hm. Aber üblicherweise sind es ja nicht die Studenten selber. Die Studenten werden verwendet, weil es dafür gute Gründe gibt. Also ein guter Grund ist, dass die Opportunitätskosten von Studenten recht gering sind. Die sind verfügbar, wenn die Forschung direkt auf dem Campus, da an der Uni stattfindet. Da laufen naturgemäß viele Studenten rum. Am besten spricht man die sofort an und sucht sich die Leute nicht irgendwo anders und muss sie dann erst zur Uni holen. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Die Gruppe der Studenten ist vielleicht zu homogen. Ne? Die sind zum Beispiel vom Bildungsstand her sind die recht homogen. Ne? Natürlich hat der ein oder andere eine Ausbildung, andere wiederum nicht. Der eine hat Abitur, der andere Fachabitur und so. Aber ne, sie sind alle irgendwie Studenten. Ja. Und
natürlich zu gewissen Grad auch hinsichtlich ihrer kulturellen Prägung und
genau.
Des Hintergrundes im Elternhaus kann man schon unterstellen, dass sie sich zu gewissen Grad auch vom einer repräsentativen Person abgrenzen.
Ja, also sie sind zumindest homogener als die Gesellschaft insgesamt. Ne? Üblicherweise bringen sie wenig oder gar keine Berufserfahrung mit. Vielleicht diejenigen, die eine Ausbildung vorher gemacht haben oder ja irgendwelche anderen Jobs hatten. Und natürlich gibt es zu diesem ganzen Themenkomplex mittlerweile einiges an Literatur, die sich damit befasst, ob Studenten geeignete Teilnehmer bei solchen Experimenten sind. Und diese Literatur kommt wohl zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Eine Sache, auf die beiden Autoren in ihrem Paper noch hinweisen, ist, dass Ökonomie- oder VWL-Studenten üblicherweise ein bisschen egoistischer und ein bisschen rationaler agieren als so die durchschnittlichen Studenten. Was mich auch nicht so wundert, ne? Das habe ich schon öfter mal gehört, auch von an der Uni Kiel, ehemaliger Kollege Menush Kachavi ist Juniorprofessor für Wirtschaftsethik. Mit dem zusammen habe ich mal ein Seminar gemacht das war Regionalentwicklung und Wachstum, ich glaube, dieses kombinierte Seminar. Und da hatte er in der Mittagspause da mal ein bisschen was zu erzählt, weil er, glaube ich, an irgendeiner Forschung gearbeitet hat, aus diesem Themenbereich und sagte, da stellt man wohl tatsächlich fest, dass Ökonomiestudenten so ein bisschen egoistischer und ein bisschen rationaler handeln. Mhm. Was natürlich nicht ganz so verwunderlich ist, ne? Wenn du wenige Semester VWL studiert hast, dann befasst du dich in erster Linie mit diesem theoretischen Konstrukt der vollkommenen Konkurrenz.
Auch da ist natürlich die Frage, ist es wirklich dann Prägung im Studium oder Selektion?
Ja, gut.
Also geht es schon bei der Studienfachwahl oder findet da wirklich sozusagen ein Umdenken statt als Konsequenz fachlicher Inhalte?
Gut, das
wird eher Ersteres vermuten, in vielen Fällen zumindest.
Ja, würde ich mich anschließen. Ich würde Letzteres jetzt nicht ausschließen wollen, aber ich tendiere auch zu Ersterem, weil wenn du dich in erster Linie mit vollkommener Konkurrenz befasst und du lernst, dass die Situation ist, die zur maximalen Wohlfahrt führt und du nicht so hundertprozentig verstehst, was hier die Modellannahmen sind, und du vielleicht irrtümlicherweise denkst, dass das normative Aussagen sind, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Prägung dazu führt, dass du ein kleines bisschen egoistischer handelst, was ja dann in dem Sinne vielleicht gar nicht mal egoistisch ist, sondern die Überlegung, die dahinter steckt, ist ja dann, glaube ich, die, dass egoistisches Verhalten nicht schlecht ist. Also wenn ich mich als einzelner Agent egoistisch verhalte, schade ich damit nicht den anderen Marktteilnehmern. Gut, müssen wir jetzt noch nicht weiter darauf eingehen, aber das wurde hier eben erwähnt und das ist sowas, ist mir schon mehrfach begegnet. Ich finde es auch durchaus plausibel und nicht allzu verwunderlich, ne? Und das gut, das etwas rationalere Verhalten als beim Durchschnittsteilnehmer, auch das finde ich durchaus plausibel, weil du ja im Laufe eines Ökonomiestudiums lernst, rationale Entscheidungen zu treffen. Gut. Kommen wir mal zu dem Experiment, das diese beiden Forscher hier tatsächlich durchgeführt haben. Das Experiment hat online stattgefunden und es war ein Multiperioden-Geschäftsentwicklungsspiel. So habe ich das mal übersetzt. Multi-Period Business Management Game. So haben sie es, glaube ich, genannt. Spiel ist eventuell ein bisschen irreführend, weil jeder Teilnehmer für sich selber gespielt hat. Also in diesem Spiel gibt es nur einen Spieler und jeder hat das für sich durchgespielt. Das Ergebnis oder der Ablauf des Spiels wurde nicht von anderen Spielern beeinflusst, sondern nur von, exogenen Größen und von deinem eigenen Verhalten. Teilgenommen an dem Experiment haben 144 deutsche Agrarstudenten sowie 163 deutsche Landwirte. Kennst du den Begriff Stoppelhopser?
Habe ich schon gehört. Ist das ein Fortbewegungsmittel?
Nee. Ich weiß nicht, ob das so ein westfälisches Ding ist vielleicht oder so ein münsterländisches Ding. Also Stoppelhopser ist ein mir geläufiger Begriff und ich verbinde damit kleine Kinder. Also Kinder, die in einem Alter sind, wo sie laufen können. Aber sie sind halt auch noch keine Jugendlichen, sondern halt irgendwie noch längst nicht ausgewachsen. Aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass der Begriff Stoppelhopser ursprünglich eine Bezeichnung war für Agrarwissenschaftsstudenten. Weiß nicht warum. Ich meine, das hätte...
Feldhopsen oder...
Ja, irgendwie sowas. Ich meine, ich hätte auch gelesen, dass das von der Uni Münster kommt oder so. Weiß ich. Fiel mir nur gerade ein. Also 144 Studenten und 163 Landwirte haben teilgenommen und bei diesem Experiment geht es um die Einhaltung bzw. Nicht-Einhaltung von Wasserschutzregeln. Zwei Interventionen kommen vor, die werden hier als Green Nudges bezeichnet, deswegen hatte ich dem ganzen Thema den Titel grüne Schubser gegeben, ne? Weil Nudges sind ja Schubser. Hatten wir vor 2 Jahren schon mal erwähnt, als es um den Nobelpreis ging für Richard Thaler, der ja in der Verhaltensökonomik unterwegs ist und diese Idee von den Nudges deutlich mitgeprägt hat. Gut, also ich auf diese beiden Nudges oder Schubser komme ich gleich nochmal zu sprechen. Die Ergebnisse im Groben, um das schon mal vorweg zu schicken, sehen so aus, dass die dass qualitativ die Studenten durchaus vergleichbar sind mit den Landwirten, aber quantitativ nicht so ganz. Ich erkläre gleich, was das genau bedeutet. Zunächst einmal muss ich erläutern, was der einzelne Teilnehmer machen musste im Laufe dieses Experimentes. Zunächst einmal gab es eine Lotterie zur Messung der Risikoeinstellung eines jeden Teilnehmers. Also wie risikoavers oder risikofreudig ist ein Teilnehmer. Im zweiten Schritt musste jeder Teilnehmer so seine allgemeine Gesetzestreue einschätzen auf einer Skala von 0 bis 10. Dann mussten sie einen Fragebogen ausfüllen, da wurden soziodemografische Merkmale der Landwirte und Studenten sowie sozioökonomische Merkmale der Landwirte erhoben. Und dann begann das Spiel. Das Spiel hat stattgefunden auf einem virtuellen Bauernhof. Ich hatte ja eben schon gesagt, das Ganze hat online wurde das durchgeführt. Also es war ein virtueller Bauernhof. Und es gab 8 Produktionszeiträume. In jedem dieser Produktionszeiträume mussten 3 Entscheidungen getroffen werden. Entscheidung Nummer 1 war die über den Produktionsplan pro Feld. Ich weiß gar nicht, wie viele Felder es gab, aber der Bauernhof hatte wohl mehrere Felder und für jedes Feld musste in jedem Zeitraum, in jeder Produktionsperiode beschlossen werden, ob dort Mais, Weizen oder Raps angebaut werden soll. Mhm. Die zweite Entscheidung war die über die Menge Dünger, die auszubringen ist auf den Feldern. Und die dritte Entscheidung bezog sich auf die einzuhaltende Entfernung zu Gewässern bei der Ausbringung des Düngers. Die gesetzliche Vorschrift liegt bei mindestens 3 Metern. Also mindestens 3 Meter Abstand muss man bei der Düngung einhalten zu einem Gewässer, ob jetzt Fluss oder See, damit eben der Dünger nicht oder die Inhaltsstoffe nicht in dieses Gewässer gelangen. Verstößt ein Spieler gegen diese Vorschrift, dann gibt es keinerlei Sanktion, aber der Umstand, dass er oder sie dagegen verstoßen hat, das wird vermerkt für die Auswertung. Es gibt äußere Einflüsse, wie zum Beispiel wechselhaftes Wetter und volatile Absatzpreise. Und außerdem werden die Teilnehmer in 3 Gruppen unterteilt, rein zufällig. Also die Zuteilung auf die 3 Gruppen ist zufällig. In den ersten 4 von 8 Zeiträumen ist alles gleich für alle Spieler. Und für die letzten 4 Zeiträume ergeben sich dann Unterschiede. Bei der Kontrollgruppe gibt es keine Intervention. Jetzt bin ich bei den eben angesprochenen grünen Schubsern. Bei der Kontrollgruppe gibt es keine Intervention. Bei Gruppe A gibt es eine Intervention, die so aussieht, dass ihnen Informationen zur Verfügung gestellt werden zu den Externalitäten, die mit dem Verstoß gegen diese Wasserschutzregeln einhergehen. Ne, also wie wirkt sich das auf das Gewässer aus und welche Folgen hat das für das Gewässer und dann für das Vieh und die Menschen im Umland und so weiter.
Aber es hat keine Rückwirkungen auf die Produktivität des eigenen Bodens. Also die Externalität bleibt sozusagen komplett externalisiert.
Das habe ich so verstanden, ja. Da gehe ich von aus. Die Auswirkungen auf die eigene Produktion des Verstoßes ist einfach nur, dass du ein bisschen mehr Fläche gedüngt hast, als du eigentlich hättest düngen dürfen. Aber die Externalität bezieht sich tatsächlich nur auf andere.
Okay, aber es gibt sozusagen kein Überdüngen, das sozusagen dann wiederum den Ertrag des eigenen Bodens verringern würde.
Nee.
Also der Grenznutzen des Düngens für den Landwirt selbst bleibt immer positiv.
Ja, so, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das explizit so erwähnt wurde, aber der Umstand, dass es nicht erwähnt wurde, den interpretiere ich mal so, dass es so ist, wie du vermutest. Zusätzlich zu den Informationen haben die Teilnehmer von Gruppe A noch Bilder bekommen, 3 verschiedene Bilder, ein Bild von einem toten Fisch, ein Bild von einem weinenden Kleinkind und ein Bild von Dünger, der in dieser Pufferzone ausgebracht wurde. Also in einem Abstand von weniger als 3 Metern zu einem Gewässer. Gruppe B hat auch diese Informationen und Bilder bekommen, aber zusätzlich haben sie noch die Information bekommen, dass die meisten anderen Landwirte sich an die Vorschrift halten. Mhm. Was auch immer das genau heißt. Der Erfolg bei diesem Spiel wird bemessen am Gewinn, den du als Landwirt erwirtschaftest in diesem virtuellen Spiel. Und die Prämienauszahlung am Ende des Spiels ist abhängig von diesem Gewinn. Mhm. Er ist recht kompliziert. Es ist nicht komplett proportional oder so, sondern ich glaube, ein paar Leute gehen leer aus und ja, also diese Prämienauszahlung ist recht komplex, aber im Grunde genommen muss man sich merken, dass zumindest der Erwartungswert der Prämie umso höher ist, je mehr Gewinn man erwirtschaftet hat in diesem Spiel. Und die Ergebnisse sehen dann so aus, dass die soziodemografischen Merkmale, also Geschlecht, Alter etc., das habe ich mir komisch notiert. Ich glaube, also soziodemografische Merkmale wie Geschlecht und Alter wirken sich wohl tatsächlich auf das Verhalten aus, wobei ich mir jetzt nicht die Details notiert habe, weil es nicht in erster Linie darum geht. Die Risikoeinstellung und die erklärte Gesetzestreue, also das, was vor dem Spiel untersucht wurde, hat wohl keinen statistisch signifikanten Einfluss auf die tatsächliche Gesetzestreue und
wurde es dann so kommuniziert, dass diese Form der Umweltverschmutzung auch illegal ist oder dass sie generell nur Schaden anrichtet?
Nee, auch illegal. Also der Umstand, dass die gesetzliche Vorschrift oder dass das Gesetz einen Mindestabstand von 3 Metern vorsieht, das wurde kommuniziert. Das war denen klar. Ich meine, dass irgendwie, ich glaube, diese Gesetzesvorschrift hat sich geändert nach Durchführung dieses Spiels. Aber zum Zeitpunkt des Experiments waren es noch 3 Meter. Ich glaube, jetzt sind es nur noch 2 oder vielleicht 4 Meter. Irgendwas hat sich da geändert in der Realität. Gut, eigentlich ging es bei dem ganzen Jahr um die Verstöße und es war wohl so, dass zumindest während der ersten 4 Zeiträume so ungefähr 20-22% der Teilnehmer gegen diese Vorschrift verstoßen haben und ähnlich viele Studenten wie auch Landwirte. Also der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen war in den ersten 4 Zeiträumen nicht statistisch signifikant. Es war wohl so, dass die Landwirte etwas mehr Konstanz aufgewiesen haben über die 4 Zeiträume, während die Verstoßquote bei den Studenten vom 1. bis zum 4. Zeitraum leicht angestiegen ist. Aber die Unterschiede, wie gesagt, waren nicht statistisch signifikant. Dabei geht es aber nur um die Anzahl der Verstöße. Wenn man sich die Fläche anschaut, also wenn du gegen die 3 Meter verstößt, was bedeutet das? Ne? Gehst du mal irgendwie 10 Zentimeter über diese Grenze hinaus oder 1,5 Meter? Das wurde auch noch gemessen. Und von den Leuten, die gegen die Vorschrift verstoßen haben, haben die Studenten 45,56% der Fläche gedüngt, also der Fläche, die sie nicht hätten düngen dürfen, und die Landwirte 62,32%. Also einiges mehr.
Also der Fläche, die sich jetzt im Abstand von 3 Metern
oder weniger
im See befindet.
Genau, also die sogenannte Pufferzone. Ja. So, dann kommt der 5. Zeitraum, beziehungsweise der 5. bis 8. Zeitraum.
Und wurde denn irgendwas dazu angegeben, wie weit dann der konkrete Abstand zum See das potenzielle Ausmaß an Schaden beeinflusst? Also macht das einen großen Unterschied, ob ich jetzt diese Grenze um ein paar Zentimeter überschreite oder ganz nah am See dünge?
Das kann ich dir nicht sagen.
Aber könnten sich ja vielleicht manche auch sagen, naja gut, da bin ich vielleicht ein paar Zentimeter drüber über die Grenze, aber gut, ist ja immer noch genügend Abstand.
Ja, ich wüsste nicht, dass das angeführt wurde von den von den Wissenschaftlern, die das Experiment durchgeführt haben. Aber ich vermute mal, das ist das nicht auch selbstverständlich, wenn du an einem Experiment teilnimmst. Die 3 Meter sind ja mehr oder weniger willkürlich. Und ich meine, es wurde ja jetzt nicht gemessen, wie die Leute tatsächlich in der Praxis gedüngt haben, wo vielleicht nicht so klar festzustellen ist, was jetzt 3 Meter sind und ab wo zu messen ist und ob du jetzt vielleicht 5 Zentimeter drüber bist oder nicht, sondern das war ja ein rein virtuelles Spiel, wo du, glaube ich, genau angeben kannst, wie weit du drüber gehen möchtest. Und aber trotzdem eigentlich
würde ich ja irgendwie kalkulieren, wie sich das wiederum auf das potenzielle Ausmaß an Schaden auswirkt für mich. Was ist sozusagen die Schadensfunktion in Abhängigkeit vom Abstand zum See? Ist das linear oder ist das konvex dann, weil es dann irgendwann, also es dann sozusagen wirklich schadhaft wird, wenn ich ganz nah am See bin?
Also ich glaube nicht, dass sie Informationen dazu bekommen haben, ob sich das linear oder konvex verhält, aber es ist ja zumindest.
Ja, das heißt, also die wissen auch persönlich, es gibt jetzt kein quantitatives Schadensmaß, das dann den Leuten verrät, wenn ich jetzt genau an dieser Stelle dünge, dann erhöhe ich den Schaden um so und so viel irgendwie gemessene Einheiten.
Nee, ich glaube nicht. Ich vermute mal, dass die einfach auf den gesunden Menschenverstand gesetzt haben, dass den Leuten klar ist, dass sie umso mehr Schaden anrichten, je stärker sie gegen den Mindestabstand verstoßen und also umso näher sie an das Gewässer herandüngen, desto mehr Schaden richten sie an. Und Dünger, der in einer Entfernung von 2,90 Meter zum Gewässer ausgebracht wird, der richtet wahrscheinlich weniger Schaden an als der Dünger, der in einem Abstand von nur 1 Meter ausgebracht wird. Aber das wurde, glaube ich, nicht quantifiziert. Wäre mir nicht bewusst. Wäre mir nicht bekannt. Gut, also nach dem 4. Zeitraum kommt es dann eben zu den Nudges, die ich eben erklärt hatte. Zumindest bei Gruppe A und B, bei der Kontrollgruppe natürlich nicht. Und das Ergebnis sieht so aus, dass diese Nudges die Anzahl der Verstöße reduzieren. Und bei den Studenten ist es so, dass A effektiver ist als B. Also B, damit meine ich Gruppe B, ne? Das sind ja die, die zusätzlich noch die Information bekommen haben, dass die meisten anderen sich an die Vorschrift halten. Und hier sieht es jetzt scheinbar so aus, dass diese zusätzliche Information den Schubser weniger wirksam macht. Möglicherweise, weil es dem einzelnen Teilnehmer eine Entschuldigung bietet dafür, dass er selber gegen die Richtlinie verstößt.
Also nochmal, also die Information, dass andere sich auch nicht an die Regel halten?
Nee, dass andere sich auch dran halten, oder dass die meisten anderen sich dran halten. Das heißt, die Überlegung scheint nicht die zu sein, ja, wenn die anderen sich dran halten, sollte ich das auch tun? Ich möchte jetzt nicht hier einer von wenigen sein, die gegen diese Regeln verstoßen, sondern die Überlegung scheint eher die zu sein, ja gut, wenn die meisten anderen sich dran halten, dann ist dann das ja gut für die Gewässer, dann ist nicht so schlimm, wenn ich hier ein bisschen verstoße.
Okay.
Ne? Also das
wäre ja die klassische Trittbrettfahrer-Situation. Ne?
Ja, genau. Ja.
Man könnte auch sagen, es ist ja auch eine Art von Gefangenendilemma dann irgendwie, auch wenn es jetzt keine direkte Interaktion im Spiel gibt.
Gefangenendilemma, das heißt, die dominante Strategie für jeden ist es, gegen zu verstoßen. Ja. Genau, aber das für
schon, oder?
Ja, das sozial beste Ergebnis.
Wenn die anderen nicht verschmutzen, ich meine, dann gut, es gibt jetzt ja offenbar in dem Spiel keine direkte Interaktion zwischen den Gewinnen, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich stehe als Landwirt im Wettbewerb, hätte ich ja damit ja schon auch einen Vorteil erzielt gegenüber anderen.
Ja, stimmt. Ja, es kommt so ungefähr, ja, ist nicht so richtig ein Gefangenendilemma, ne? Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, das stimmt.
Von der Struktur des Spiels. Natürlich sind keine Gefangenen, das ist klar, aber
von
der Struktur der Auszahlung ist das ja schon. Ne?
Ja.
Wenn man sich das in Wettbewerbsperspektive vorstellt.
Gut, das ist natürlich dadurch ein bisschen konkreter, ein bisschen komplexer, dass es nicht nur zwei diskrete Strategien gibt. Ne? Es gibt ja nicht nur Verstoßen und Nicht-Verstoßen, es gibt ja auch noch das Ausmaß.
Das Verstoß ist dann eben nicht ordinal, sondern metrisch gemessen.
Ja.
aber vom Prinzip her.
Ja, das stimmt. Ich habe mir gar nicht notiert, wie es bei den Landwirten war. Das bezog sich ja jetzt nur auf die Gruppe der Studenten. Ich vermute mal, dass es bei den Landwirten keinen Unterschied gab zwischen Gruppe A und Gruppe B. Es gab natürlich einen Unterschied zur Kontrollgruppe, ne, weil ich habe ja gesagt, die Nudges reduzieren tatsächlich die Anzahl der Verstöße. Aber bei den Landwirten, vermute ich mal, gab es zwischen Gruppe A und Gruppe B keinen signifikanten Unterschied. Mhm. Wenn man sich nicht nur die Anzahl der Verstöße anguckt, sondern auch die Fläche, dann stellt man erneut fest, dass A effektiver ist als B. Hier glaube ich dann bei Studenten und Landwirten. Wenn man sich nur die Teilnehmer anschaut, die überhaupt verstoßen, warte mal, wie kann das denn sein? Okay, das erschließt sich mir gerade nicht, aber ich habe mir notiert, dass wenn man sich nur die Leute anschaut, die tatsächlich verstoßen, dann ist B effektiver als A. Dann kehrt sich das um.
Inwiefern jetzt genau effektiver?
Also B hat einen stärkeren negativen Einfluss auf die Fläche, die gedüngt wird, als A. Bei dem, was ich eben sagte, bezog sich das ja nur auf die Anzahl der Verstöße oder den Anteil an den Teilnehmern, der gegen die Richtlinien verstoßen hat. Mhm. Ja, und wenn du das genau, wenn du es auf die Fläche beziehst, dann stellst du wieder fest, dass der Effekt auf die Fläche bei Gruppe A stärker ausfällt als bei Gruppe B. Aber da hast du natürlich noch den Effekt dabei, dass die Anzahl der Verstöße insgesamt zurückgeht und bei A stärker zurückgeht als bei B. Wenn du dir nur die Leute anschaust, die tatsächlich verstoßen, dann stellst du fest, dass B effektiver ist als A. Also bei den Leuten, die verstoßen, hast du die Sache mit dem Trittbrettfahrerproblem wohl nicht so sehr, sondern hier ist die Überlegung wohl eher die, dass dass ich weniger Fläche in der Pufferzone düngen sollte, wenn ich die Information bekomme, dass die meisten anderen Landwirte sich an die Regeln halten.
Ja. Also die Tendenz ist da, dass sie dann weniger düngen.
Genau. Ja. Ja. Also
das heißt, da dominiert sozusagen der umgekehrte Effekt, dass man der Herdentrieb im Grunde oder die Tatsache, dass man nicht sozial sanktioniert werden möchte, wenn man von dem Durchschnitt abweicht.
Ja, genau. Ja, und das sind wesentlich, also das sind die runtergebrochenen Ergebnisse, die sind natürlich noch ein bisschen umfangreicher und ein bisschen detaillierter. Und deswegen würde ich auch mal vermuten, dass bei diesen ganzen Untersuchungen zu diesem Themenkomplex, ob jetzt Studenten ein guter Ersatz sind für die Gruppe der Profis, so wie ich sie eingangs genannt hatte, ich vermute mal, dass du bei diesen ganzen Untersuchungen das Problem hast, dass du nicht zu einem eindeutigen Ergebnis kommst und nicht grundsätzlich davon ausgehen kannst, dass Studenten sich ähnlich verhalten wie Profis oder grundsätzlich anders verhalten, sondern das ist wahrscheinlich immer sehr vom Experiment und von der tatsächlichen Maßnahme abhängig, die du untersuchst. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass die Literatur da nicht ganz eindeutig ist. Und das wundert mich nicht so sehr, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, also das, ich hatte ja die Ergebnisse so zusammengefasst, oder die Autoren, die des Papers machen es so, die fassen die Ergebnisse so zusammen, dass qualitativ gesehen die Studenten ein guter Ersatz sind, weil sie ähnlich häufig verstoßen wie die Landwirte, aber quantitativ sind sie kein so besonders guter Ersatz, weil der Umfang des Verstoßes bei ihnen geringer ist als bei den Landwirten. Das eine waren ja, glaube ich, so 45%, das andere 62%, wenn man sich nur die Fläche anschaut. Ja, und das ist im Wesentlichen das Ergebnis dieses Papers.
Und was ist jetzt genau die politische Implikation?
Naja, also ich würde mal sagen, dass deren Empfehlung scheint es zu sein, dass man für die Experimente durchaus Studenten verwenden kann, wenn man eine solche Maßnahme wie diese grünen Schubser untersuchen möchte, die Wasserschutzregeln. Man kann durchaus Studenten nehmen, wenn es darum geht, die Anzahl der Leute abzuschätzen, die hier gegen die Regeln verstößt oder die von diesen Schubsern beeinflusst wird. Aber dass die Ausmaße dieser Effekte nicht unbedingt gute Indikatoren dafür sind, wie die Landwirte sich in der Praxis verhalten würden. Hm. Das ist im Wesentlichen deren...
Das heißt, die Grundtendenz kann man damit schon ableiten, aber es macht eben doch schon einen Unterschied, ob man jetzt Experimente mit jemandem durchführt, der in dem Feld schon länger arbeitet oder nicht.
Würde ich sagen, ja. Genau. Gut, würde ich sagen, können wir direkt zum nächsten Thema übergehen. Dieses Thema ist sehr kurz. Ich habe wieder ein Paper, auf das ich weiß nicht wie gestoßen bin. Dieses Paper habe ich mir aber gar nicht durch, oder ich habe es überflogen, so Einleitung und Schluss, aber ich habe es mir nicht im Detail angeschaut, weil, glaube ich, die Methodik für uns nicht weiter interessant ist, aber ich wollte zumindest einmal anführen, zu welchem Ergebnis die hier gekommen sind. Dabei geht es um Kleidergrößen und Eitelkeit. Das Paper ist von Wanjun Iris Franz, heißt die Forscherin. Das Paper ist von 2017 und trägt den Titel Economics of Vanity Sizing. Die Fachzeitschrift nennt sich Journal of Economic Behavior and Organization. Vanity ist Eitelkeit, ne? Das Paper ist nicht Open Access. Und das Ergebnis sieht im Wesentlichen so aus. Also die Forscherin hat hat die Größentabellen von den Herstellern von Kleidungsstücken miteinander verglichen und kommt bei der Kleidung für Frauen zu dem Ergebnis, dass die hochpreisige Kleidung tendenziell etwas größer ausfällt als die günstige Kleidung.
Also größer in dem Sinne bei gegebener formaler Größe, wie sie auf dem Kleidungsstück angegeben ist.
Genau. Ich bin mir auch also das Paper ist natürlich auf Englisch und da werden nochmal andere Ausdrücke verwendet natürlich. Ich bin mir auch immer nicht so ganz sicher, was damit gemeint ist. Deswegen hatte ich nicht nur den Abstract gelesen, den fand ich nämlich nicht verständlich. Genau aufgrund dieser Frage. Deswegen habe ich dann nochmal ins Paper reingeschaut, in die Introduction. Und dann wurde es klar, gemeint ist hier, dass wenn du Kleidungsstücke miteinander vergleichst, die mit der gleichen Größe ausgewiesen sind, oder das, was du als formale Größe bezeichnet hast, wenn du die miteinander vergleichst, dann ist die Kleidung, die ein bisschen teurer ist, die etwas größer ausfällt. Und die etwas günstiger ist, ist die etwas kleiner ausfällt. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn du dir von den verschiedenen Herstellern verschiedene Kleidungsstücke zusammensuchst, mit ähnlichen Maßen, also Kleidungsstücke, die dir alle passen, dann wirst du feststellen, dass die teure Kleidung tendenziell eine kleinere Größe ausweist als die günstige Kleidung. Und sie führt das zurück auf das, was sie Vanity Sizing nennt. Also wenn du etwas mehr für deine Kleidung bezahlst als Frau, dann bekommst du noch das Geschenk kostenlos dazu, dass du dich selber anlügen kannst. Genau, ne? Also wenn du das günstige Kleidungsstück wählst, dann hast du vielleicht eine normale Größe, 40 oder so, dann hast du vielleicht eine 40 und wenn du etwas mehr bezahlst, dann hast du nur eine 38, obwohl beides Kleidungsstücke sind, die dir passen.
Und wie sah da das Sample aus? Wurden dann nur unterschiedliche Marken miteinander verglichen oder auch Discounterwaren?
Ich kann mich nicht mehr an die Stückzahl erinnern. Ich glaube, es war recht irgendwie 38 oder noch viel mehr. Also 38 verschiedene Hersteller. Ich glaube.
Aber grundsätzlich schon aus dem gesamten denkbaren Preissegment.
Ich vermute mal, ne? Sie muss ja irgendwie zu diesem Ergebnis hier gekommen sein. Wobei also die Kleidung, die ich jetzt als relativ teuer bezeichnet habe, die hat sie, glaube ich, als etwas teurer, aber immer noch moderat bezeichnet. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie so die richtig teuren Sachen mit untersucht hat. Da bin ich nicht drauf gestoßen. Untersucht hat sie Discountware, das erwähnt sie explizit, und Kleidung, die jetzt nicht Discountware ist, aber eben auch nicht übermäßig teuer, sondern sich in so einem moderaten Spektrum befindet.
Mhm. Also wir reden jetzt nicht über Luxusklamotten.
Ich glaube nicht, nee. Mhm. Und sie hat auch, glaube ich, keine Kleidungsstücke tatsächlich in die Hand genommen, sondern hat sich nur der Größentabellen bedient. Ja, also zum Beispiel sowas wie die Größenskala Small, Medium, Large und so. Da gibt es ja nicht allzu viele Größen. Und als Kleidung.
So, es geht jetzt also nicht um sozusagen verdeckte Abweichungen von einem standardisierten Maß, sondern es geht um unterschiedliche Standards, was groß und was klein ist.
Ja, so habe ich das verstanden. Ne? Weil wenn du losgehst und du kaufst irgendwas in M, das ist ja nur ein eindimensionales Maß, und als Kleidungsfabrikant musst du dir natürlich überlegen, so wie lang sind die Arme, wie viel Platz habe ich an der Taille wie lang ist es hinten, wie lang ist es vorne und so weiter.
Das heißt, es wird sozusagen auch mehr oder weniger transparent, dieser indirekte Vanity-Vorteil.
Ich glaube schon, ja. Ich vermute mal, das sind Größentabellen, die für alle Leute frei verfügbar sind. Oder zumindest auf Anfrage. Aber für den normalen Konsumenten ist es natürlich nicht zu überblicken. Ne? Also ich glaube, nach einiger Zeit entwickelt man vielleicht den Verdacht. Also mit der Zeit lernst du ja, wie Kleidungsstücke ausfallen. Ne? Also ich habe ja das Problem, für mich ist auch nicht so ganz leicht, Kleidung zu bekommen. Also zum einen Schuhe ist ein großes Problem, weil ich Schuhgröße 51 habe. Und da habe ich einfach so wenig Auswahl, dass ich weiß, welche Firmen überhaupt Schuhe in dieser Größe herstellen. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich Sportschuhe brauche, habe ich bei Adidas relativ gute Chancen. Bei anderen Sportmarken eher nicht so. Das lernst du ja mit der Zeit. Und wenn du normale Kleidungsstücke kaufst, ich habe immer das Problem, ich muss, bei diesen deutschen Größen, wobei Männern ja unterschieden wird zwischen normalen Größen und langen Größen und dann aber es gibt noch so eine dritte, glaube ich, ne, für rundlichere Größen. Ich habe das Problem, dass die langen Größen mir nicht passen. Also bei irgendwie 1,95 Meter passen die langen nicht, weil die üblicherweise zu schmal sind, so an den Schultern und Armen und insgesamt. Also muss ich die normalen Größen kaufen, und da weiß ich immer nicht, normalerweise ist es XXL. In seltenen Fällen komme ich mit XL hin, aber oft brauche ich 3XL. Und da weiß ich natürlich auch ungefähr, bei welchen Herstellern die wie ausfallen. Und das ist ja bei der Kleidung für Frauen wahrscheinlich ganz ähnlich. Gut, also wie gesagt, Vanity Sizing ist der Name für dieses Phänomen. Der Name geht, glaube ich, nicht auf diese Forscherin hier zurück, sondern den hat sie übernommen. In der Vergangenheit, also über die letzten Jahrzehnte, ist es wohl so gewesen, dass die Skalen oder die Größentabellen sich mit der Zeit verschoben haben. Ne, also das, was heute eine Größe, weiß nicht, 38 ist, das war früher keine 38, ne, sondern die ausgewiesenen Größen, die gehen immer weiter zurück. Also wenn du selber als einzelne Person deine Größe nicht änderst und du eigentlich immer genau die gleiche Größe brauchst und dass du das über mehrere Jahrzehnte beobachtest, dann stellst du wohl fest, dass du immer kleinere formale Größen benötigst. Nicht, weil die Kleidungsstücke tatsächlich kleiner werden, sondern weil einfach die Größe...
Die Leute größer werden, ja. Das ist ja letztendlich der Grund, denke ich, ne, dass sich da natürlich auch dann die Maßstäbe verschieben.
Ach so meinst du. Ja gut, aber dann könnte man ja einfach die Größen...
Da muss ja irgendwie letztendlich eine Art von Normalverteilung drüber liegen. Auch wenn man die jetzt nicht bis ins Detail kennt.
Ich weiß nicht, ob es das ist, weil wenn Leute einfach im Schnitt immer größer werden, dann kannst du ja einfach oben immer weitere Größen anfügen. Ich habe zum Beispiel...
Aber die möchten dann vielleicht auch nicht gerne hören, ne, dass sie irgendwie XXL haben.
Ja, Naja, aber ich weiß, also mein Vater zum
Beispiel. Was large, was small ist, ist ja auch ein relatives Maß, ne?
Ja.
Ist ja nicht in irgendeiner Weise dann absolut fixiert, was das heißt.
Ja, möglicherweise ist das ein Problem dieser konkreten Größenskala, dass jeder die so interpretieren kann, wie er sie interpretieren möchte. Das ist das, was ich gerade auch sagen wollte, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich will mir ein T-Shirt kaufen und ich nehme ja eins in XXL, habe ich oft das Problem, dass die viel zu weit sind, aber nicht lang genug. Ne, weil ist XXL jetzt gedacht für jemanden, der vielleicht von der Körperlänge her durchschnittlich groß ist, aber vom Umfang her überdurchschnittlich? Ja, oder ist das für jemanden, der zwar mehr oder weniger schlank ist, aber recht lang? Ne, also das Problem hast du bei dieser Größenskala, aber zum Beispiel bei Schuhgrößen ist es ja ein bisschen einfacher. Das europäische Maß, die europäische Skala, die ist ja möglicherweise genau festgelegt an tatsächliche Fußgrößen. Und ich erinnere, als ich klein war, mein Vater, der ist ähnlich lang wie ich, aber hat nur in Anführungsstrichen Schuhgröße 46. Und als ich klein war, haben wir für ihn immer im Herbsturlaub in Jever Schuhe gekauft, weil es da einen so einen großen Laden gab, der auch Schuhe in dieser Größe hatte oder zumindest eine gute Auswahl. Jetzt habe ich 51 und würde mir wünschen, 46 zu haben, weil es ja heute als Mann überhaupt kein Problem ist, Schuhe in 46 zu kriegen und auch nicht in 48 oder 49. Das Problem fängt erst jenseits von 49 an. Und da glaube ich jetzt nicht, dass die Skala als solche sich verschoben hat, sondern da werden dann einfach oben weitere Größen angefügt. Diese Wissenschaftlerin hier führt diesen Effekt tatsächlich auf Eitelkeit zurück und nennt es deswegen Vanity Sizing. Ja, du kaufst dir, wenn du etwas mehr für das Kleidungsstück zahlst, dann kaufst du dir damit noch das gute Gefühl, ein bisschen schlanker zu sein, als du es tatsächlich bist.
Ja.
Und das hat dann wohl den Effekt, dass diese Skalen sich auch tatsächlich über die Zeit verschieben. Vor ein paar Jahren war doch mal in den Nachrichten, dass es jetzt plötzlich bei manchen Kleidungsherstellern die Größe 0 gibt. Bei Frauen. Und das wurde mit einem Schlankheitswahn in Verbindung gebracht. Und
das wäre dann eigentlich ja die umgekehrte Entwicklung, ne? Also im Vergleich zu dem, was wir gerade gesagt haben, dass sich die Größen ja auch tendenziell eher nach oben verschieben.
Naja, also das, was in diesem Paper ist, die Größe 0 tatsächlich erwähnt. Und sie schreibt eben, dass das, was jetzt Größe 0 ist, wenn man die tatsächlichen Maße betrachtet, das, was jetzt Größe 0 ist, das gab es auch früher schon, nur das war eine andere Größe. Das war dann, weiß ich nicht, 4 oder was auch immer, oder 1 oder 2, ich weiß nicht, kenne diese Größentabelle nicht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann ändert sich eben nicht die Größe der Leute als solche, also möglicherweise auch langfristig, ne? Aber das ist der eine Effekt. Der andere Effekt, den sie hier untersucht, ist eben der, dass bei gegebener Größe der Leute und gegebener Größenverteilung die ausgewiesenen Größen mit der Zeit immer weiter zurückgehen, weil es hier scheinbar so ein Unterbietungsspiel gibt. Also jeder Kleidungshersteller möchte etwas kleinere Größen ausweisen als die anderen Hersteller. Wenn ich meinen Kundinnen sage, dieses Kleidungsstück, was ihnen passt, das ist bei mir nur eine 36, bei den anderen eine 38, dann habe ich einen Vorteil, weil sie eher zu mir kommen. Weil ich verkaufe ihnen noch dieses wohlige Gefühl, nur eine 36 zu sein. Und dann verschiebt sich das über die Zeit, weil die sich immer weiter unterbieten. Und dadurch ist wohl erst diese Größe 0 aufgekommen. Aber die Kleidungsstücke, die tatsächlich verkauft werden, sind jetzt nicht kleiner als vor 10 oder 20 Jahren.
Die wäre auch seltsam. Also.
Ja, genau. Ne? Also das würde ja nur Sinn machen, wenn die Leute tatsächlich kleiner bzw. schlanker werden würden, was jetzt, glaube ich, in westlichen Ländern schon länger nicht mehr vorgekommen ist. Ja, vielleicht in der Nachkriegszeit oder so, könnte ich mir vorstellen. Aber gut. Bei Kleidung für Männer oder Kinder ist es so, dass kein solches Phänomen festzustellen ist. Das ist, betrifft wohl tatsächlich nur Frauenkleidung.
Gut, was ja dann für die Argumentation spricht. Das ist auch viel mit Eitelkeit zu tun hat, offenbar.
Möglicherweise.
Ja. Oder natürlich nicht unbedingt nur mit individueller Eitelkeit, sondern auch mit gesellschaftlichen Vorstellungen, wie eine Frau auszusehen hat, wie ein Mann auszusehen hat.
Ja, genau. Also ich hatte nie das Bedürfnis, Kleidung zu kaufen, in der eine möglichst kleine Größe steht oder so. Ist mir vollkommen egal. So, die muss passen und das weiß ja sowieso keiner, was da drin steht. Meistens weiß ich das ja selber nicht. Ich vergesse das ja immer sofort wieder.
Genau, das ist es ja. Ne? Es ist ja im Grunde, damit kann man ja nicht nach außen etwas signalisieren. Es dient ja quasi dann nur zur Selbstberuhigung.
Ja. Ja, wobei du, das hat natürlich dann wiederum Auswirkungen, die du in der Situation nicht bedenkst. Ne? Wenn du, sagen wir mal, du warst immer eine 38 und dann kommt ein so ein Fabrikant daher und verkauft dir Kleidungsstücke in dieser Größe, die dir passt, aber weist eine 36 aus. Und dann kaufst du bei dem mehrere Kleidungsstücke und denkst, oh, ich bin nur noch eine 36 und fühlst dich gut damit. Und dann gehst du wieder in einen anderen Laden, die die Kleidung von einem anderen Hersteller verkaufen und du sagst, ja, ich brauche irgendwie was in 36. Und dann probierst du da Kleidung in 36 an und stellst fest, oh, die passt mir irgendwie, das passt mir alles gar nicht. Ja, und dann kommt die Ernüchterung, weil du dann merkst, na gut, vielleicht bin ich gar nicht schlanker geworden. Ich bin gar keine 36, ich bin immer noch die 38, die ich früher war, nur bei dem anderen Hersteller, da fällt die Kleidung eben ein bisschen kleiner aus. Oder größer, je nachdem, wie man das jetzt versteht. Naja, gut, aber da hier wohl wirklich nur Größentabellen miteinander verglichen wurden, bin ich jetzt davon ausgegangen, dass die Methodik als solche nicht weiter interessant ist und habe mir den entsprechenden Methodikteil und so nicht durchgelesen. Ich dachte nur, das ist ein interessantes Ergebnis, das ich mal erwähnen wollte, und wer sich da genauer mit befassen möchte, der soll bitte in die Sendungsnotizen schauen, da ist dieses Paper natürlich verlinkt. Gut. Dann würde ich gerne noch über Kuchen sprechen.
Klingt doch nach einem guten Thema. Ja,
genau. Es geht nicht um ein konkretes Paper, sondern es geht um die sogenannte Kuchentheorie bzw. Cake Theory. Der Hintergrund ist der, dass ich irgendwo mal was gehört habe, dass es in Japan irgendwie sowas wie eine Disziplin gibt, möglicherweise so ein ökonomisches Ding, das damit zu tun hat, ja, das mit Kuchen zu tun hat und damit, wie groß ein Kuchen zu sein hat und wie er zu verteilen ist. Und ich dachte, weil ich weiß nicht, was das jetzt genau sein soll, aber ich hatte so eine Vermutung und habe mal angefangen, das zu recherchieren. Das erste, was ich festgestellt habe, ist, dass das nichts mit Japan zu tun hat, sondern mit China. Und da gibt es wohl tatsächlich die sogenannte Cake Theory. Zumindest gibt es einen Wikipedia-Eintrag, den ich natürlich verlinkt habe. Und dann hatte ich, glaube ich, noch einen Artikel von NPR gefunden, also National Public Radio in den USA. Und dann noch einen Artikel von der China Financial Times, China irgendwas Times. Also insgesamt habe ich nicht viele Quellen gefunden. Aber zumindest, in dem, was ich gelesen habe, ich schilder mal, was dahinter steckt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir dieses Konzept so im deutschsprachigen Raum auch haben. Wir haben ja den Ausdruck etwas vom Kuchen abbekommen, oder ein Stück vom Kuchen abhaben, das damit zusammenhängt, aber ich weiß nicht, ob wir dieses komplette Konzept kennen. Vielleicht habe ich das irgendwie mal im Laufe meines Studiums gehört, aber es ist eigentlich ein recht einfaches Konzept, wie ich finde und vermute, dass es irgendwie den meisten geläufig ist. Also es geht dabei um den Trade-off bzw. Zielkonflikt zwischen Effizienz und Verteilungsgleichheit. Nicht Gerechtigkeit, weil Gerechtigkeit ist ja immer subjektiv, aber Verteilungsgleichheit. Im Falle des Kuchens bezeichnet Effizienz die Größe des Kuchens und Verteilungsgleichheit natürlich die Verteilung der Kuchenstücke. Ja. Oder schon die Aufteilung des Kuchens in verschieden große Stücke, wie auch immer man das nennen möchte. Und das ist in China natürlich eine relevante Theorie, weil wir haben ja ein an sich kommunistisches Land, das aber auch viele Aspekte freier Marktwirtschaft oder sogar kapitalistische Aspekte aufweist. Mhm. Und das wird sicherlich laufend verhandelt in China, wie kommunistisch man sein möchte und wo und inwiefern man sich der freien Marktwirtschaft öffnen möchte. Gut, also fassen wir es mal in ein ganz einfaches Modell, was das hier mit diesem Kuchen zu tun hat. Sagen wir mal, wir haben n verschiedene Personen, die diesen Kuchen backen. Also n verschiedene Personen tragen etwas dazu bei, diesen Kuchen zu backen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob die alle gleich produktiv sind, ist auch egal, aber sagen wir mal, die haben alle eine positive Grenzproduktivität. Mhm. Ne? Also wenn ich, umso mehr die einzelne Person beiträgt, desto größer wird am Ende der Kuchen. Bei einem tatsächlichen Kuchen ist natürlich, wenn der eine die Eier aufschlägt und der andere das Mehl und den Zucker abwiegt, dann kannst du am Ende nicht so genau sagen, wer jetzt wie viel beigetragen hat. Ja, da hat diese Metapher jetzt ihre Grenzen. Sagen wir mal, das wäre ganz klar zuzuordnen, dass du beim fertigen Kuchen sagen kannst, 2,5% hat diese Person beigetragen, 4% diese Person und so weiter. Mhm. Also ganz einfaches Modell. Also n Personen backen diesen Kuchen, alle haben positive Grenzprodukte und bevor du anfängst, diesen Kuchen zu backen, musst du die Verteilung des Kuchens auf die Leute, die ihn backen, festlegen. Und die Personen, wenn du dann die Verteilung beschlossen hast, entscheiden dann, wie viel Arbeit sie tatsächlich in das Backen dieses Kuchens stecken werden. Mhm. Ne, weil das hängt natürlich davon ab, was sie erwarten können, wie viel sie am Ende dann vom fertigen Kuchen abbekommen. Und da gibt's meines Erachtens im Wesentlichen drei Sonder- oder Extremfälle, zwischen denen wir unterscheiden können. Eine Möglichkeit wäre, dass jede dieser N-Personen einen Anteil von 1 durch N am Kuchen bekommt, vollkommen unabhängig davon, wie viel diese Person beigetragen hat. Also ob du gar nichts beiträgst oder ob du den Kuchen komplett alleine backst, du bekommst am Ende einen Anteil von 1 durch N. Mhm. Ja, das wäre der Extremfall, den man am ehesten mit Kommunismus in Verbindung setzen würde. Oder das könnte der kommunistische Extremfall sein. Dann die zweite Alternative, die jetzt kein Extremfall ist, aber so der Grenzfall, wäre die, dass jede Person am Ende genau den Anteil vom Kuchen bekommt, den sie selber beigetragen hat. Du weißt also in dem Moment, wo du den Kuchen backst, alles das, die Arbeit, die ich hier jetzt reinstecke, den Ertrag davon bekomme ich 1:1 zurück. Ja, wenn mein Anteil am Kuchenbacken 5% ist, kriege ich am Ende 5% des Kuchens. Mhm. Und die dritte Alternative wäre die, dass die eine Person, die am meisten beiträgt, am Ende den kompletten Kuchen bekommt. Ja, das wäre dann der zweite Extremfall, der dann am ehesten zu dem Kapitalismusmodell passt. Mhm. Mhm. Ja, und dieser Grenzfall, wo jeder genau seinen Beitrag bekommt, sagen wir mal, das ist dann so das Zwischending, wie das ist dann vielleicht freie Marktwirtschaft. So.
Und was heißt dann genau jeder seinen Beitrag?
Ja, ich meine, also wenn du 5% der Arbeit geleistet hast, bekommst du am Ende 5% des Kuchens. Also,
kannst
du
prozentual messen?
Ja, also
welcher Anteil sozusagen der Arbeit auf wen verfällt?
Ja, also müssen wir jetzt der Einfachheit halber annehmen, dass das möglich ist. Ne? Deswegen
ja, sagte ich ja. Ich meine, bei einer Arbeitsteilung, eine Gesellschaft mit Arbeitsteilung ja so einfach nicht ist, weil es dann natürlich auch darum geht, wie weit man eben unterschiedliche Tätigkeiten gewichtet und in ihrer Bedeutung miteinander vergleicht.
Genau. Ja, also in der Realität ist es natürlich noch viel komplexer, aber eben sagte ich ja, beim Kuchenbacken hättest du das Problem, dass einer Eier aufschlägt, während der andere Mehl abwiegt.
Und das wird jeweils gleich gewichtet. Es geht quasi eher darum, wie sich zeitlich die Arbeit verteilt. Also wer jetzt sozusagen 5% der Gesamtarbeitszeit am Kuchen aufgewendet hat, sollte demnach 5% des Kuchens bekommen.
Ja, also ich denke mal, ja, Arbeitszeit wäre wahrscheinlich die einfachste Methode, um das zu messen. Aber das ist im Wesentlichen die Überlegung, die dahinter steckt. Ja, ich hatte ja eingangs gesagt, dass es um den Trade-off beziehungsweise den Zielkonflikt geht zwischen Effizienz und Verteilungsgleichheit. Ja, und genau das hast du ja hier. Umso gleichmäßiger du den Kuchen am Ende verteilen möchtest, desto kleiner wird der Kuchen ausfallen. Und umso ungleicher die Verteilung am Ende ausfällt, desto größer wird der Kuchen sein. Mhm. Ja, also das ist zumindest der unterstellte Trade-off. Ob der jetzt immer so genau passt, weiß ich nicht. Aber die Anreize sind natürlich, wenn jeder genau den Anteil 1 durch N bekommt, dann weißt du, wenn ich jetzt hier Arbeit reinstecke, dann bekomme ich tatsächlich nur 1 durch n dessen, was ich hier gerade produziere. Ich bekomme natürlich auch den Anteil 1 durch n von dem, was die anderen produzieren, aber für die ist die Überlegung ja die gleiche. Ja, für alle ist die Überlegung die, ich bekomme nur 1 durch n von dem, was ich hier reinstecke. Ja. Und dann ist mein Anreiz recht gering, weil ich in erster Linie für die anderen arbeite und nicht für mich selber.
Mhm. Ja, klar.
Ne? Bei der Alternative, wo jeder genau seinen Beitrag bekommt, ja, da ist es auch sehr einfach, weil du weißt, ich arbeite einfach nur für mich selber. Mir ist egal, wie groß der Kuchen am Ende ist, weil das hat ja keinen Einfluss auf das, was ich bekomme, sondern ich bekomme einfach nur das, was ich selber beitrage. Wenn ich 5% beitrage, bekomme ich 5% vom Kuchen. Jedes bisschen Arbeit, das ich hier reinstecke, dafür werde ich direkt 1:1 belohnt.
Ja, damit habe ich sozusagen eine Unabhängigkeit erzielt von dem, was die anderen beitragen.
Ja, genau.
Weil ich meine, wenn die anderen nichts beitragen, gut, dann kriege ich halt den ganzen Kuchen, aber der ist dann ja auch nicht so groß. Und wenn die anderen ganz viel beitragen, kriege ich vielleicht nur einen kleinen Teil, aber dafür ist der Kuchen insgesamt auch größer.
Ja, richtig. Ja, genau. Ja, und die maximale Abhängigkeit hast du natürlich bei der dritten Alternative, wo einer alles bekommt. Da sind die Anreize ein bisschen komplizierter. Wenn du weißt, dass du am Ende, wenn überhaupt, den kompletten Kuchen bekommst, aber den auch nur, wenn du mehr beigetragen hast als alle anderen, dann hast du natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder strengst du dich richtig an und arbeitest richtig viel und versuchst, derjenige zu sein, der am meisten Arbeit reinsteckt, um am Ende den ganzen Kuchen zu bekommen und somit dann auch eben die Teile, die andere beigetragen haben. Ja. Oder du beschließt von vornherein, das kann ich sowieso nicht schaffen, einer bekommt den ganzen Kuchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das bin, ist so gering. Ja, ja. Ob das jetzt mit Motivation zu tun hat oder einfach mit der Fähigkeit, diese Arbeit da reinzustecken, ist dabei ja nicht weiter relevant. Ja, aber es wird Leute geben, die beschließen, dann brauche ich es gar nicht erst versuchen, weil ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass ich den Kuchen bekomme. Wahrscheinlich gehe ich so oder so leer aus. Warum soll ich dann Arbeit da reinstecken? Ja. Ja, das heißt, das ist so der Extremfall, wo dieser Trade-off nicht zwangsläufig greift, denke ich, ne? Weil je nachdem, welcher Effekt hier überwiegt, könnte ich mir auch vorstellen, dass du zwar minimale Verteilungsgleichheit hast, aber nicht maximale Effizienz, sondern auch zumindest nicht maximale Effizienz. Ja, möglicherweise fällt der Kuchen hier
kleiner aus. Das hängt ja dann auch stark davon ab, wie groß die Gesellschaft ist, die dann am Kuchen mitwirkt. Also, ja. Je größer die Gesellschaft, umso geringer ist ja für mich die Wahrscheinlichkeit, ist, dass ich jetzt gerade derjenige bin, der am meisten beiträgt.
Ja. Ja, wenn wir beide.
Geringer wäre demnach ja der Anreiz des Einzelnen, wirklich viel Zeit zu investieren.
Ja, wenn es nur zwei Leute sind, zum Beispiel wir beide, wir backen zusammen Kuchen und derjenige, der mehr als 50% beigetragen hat, kriegt den kompletten Kuchen. Da muss ich ja nur zusehen, dass ich etwas mehr als du arbeite. Ja, ja. Wenn es aber 1000 Personen sind, dann ist auch, selbst wenn ich davon ausgehe, dass ich bessere Chancen habe als die meisten anderen, kann ich ja trotzdem davon ausgehen, dass es immer noch genug Leute gibt mit besseren Chancen als ich, sodass es sich für mich nicht lohnt, da überhaupt Arbeit reinzustecken. Ne, also selbst wenn ich meine, ich gehöre zu den produktivsten 10%, dann sind das immer noch 100 Leute. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich derjenige bin, der am meisten von diesen 100 Leuten beiträgt, die ist natürlich immer noch ziemlich gering. Ja.
Auf jeden Fall.
Gut. Ja. Also das ist im Wesentlichen das, was ich, versucht habe zu beschreiben, geht noch weit über das hinaus, was ich recherchieren konnte. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass deutschsprachiges habe ich dazu gar nicht gefunden und englischsprachiges eben auch nur sehr wenig. Ich vermute mal, dass alles das, was man dazu recherchieren könnte, in Mandarin, in Chinesisch verfasst ist. Und da ich das nicht beherrsche, habe ich doch nicht allzu viel zu gefunden. Aber diese Metapher mit dem Kuchen, also mir war die geläufig. Ich weiß nicht, ob es mit dem VWL-Studium zu tun hat oder ob das vielleicht eine Metapher ist. Also in der
Finanzwirtschaft gibt es ja auch das Modigliani-Miller-Theorem.
Das kenne ich nicht.
Und da geht es um Finanzierungsfragen von Projekten oder von Unternehmen. Und da ist eben die Argumentation, dass, wie war das jetzt nochmal, dass es letztendlich für die Gesamtrendite keine Rolle spielt, wie ich den Kuchen verteile zwischen Eigen- und Fremdkapital. So war das. Zumindest dann, wenn man jetzt keine Steuern oder ähnliche verzerrende Einflüsse berücksichtigt.
Ja.
Aber das war eben die Situation, dass der Kuchen als Ganzes sozusagen unabhängig von der Verteilung gebacken wird am Ende. Also Größe und Verteilung haben keinen Zusammenhang. Und das wäre natürlich jetzt in dem Beispiel hier nicht der Fall, wo eben auch eine Rückwirkung auf die Anreize der betreffenden Personen mit berücksichtigt wird. Mhm. Also aus dem Zusammenhang war mir eben nur das Kuchenbeispiel geläufig. Mhm. Und ich meine, sonst in der Wohlfahrtsökonomie, wenn wir jetzt an Pareto-Effizienz denken, da geht es ja auch im einfachsten Beispiel um Menge an Gütern, die bereits exogen gegeben ist, wo eben auch dann Verteilung und Entstehung losgelöst voneinander betrachtet werden.
Ja. Ja, also ich muss nochmal betonen, dass ich mir nicht 100% sicher sein kann, was genau hinter dieser Kuchentheorie steckt, aber das ist meine holzschnittartige Vermutung. Ich weiß nicht, ob es eine Metapher aus dem englischsprachigen Raum ist oder so, aber ich bin immer davon ausgegangen, dass es im deutschsprachigen Raum auch von allen verstanden wird, unter anderem, weil wir ja diesen Ausdruck haben, ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Naja, gut. Aber so in etwa stelle ich mir das mit der Kuchentheorie vor. Gut. Ein letztes Thema hätte ich noch. Wir sind erst eine Stunde oder so dabei. Wenn du Lust hast, können wir das noch eben machen.
Ja.
Dann sind wir durch mit allem. Also mit allem, was ich für heute vorbereitet habe. Und zwar soll es nicht um Kuchen gehen, aber um Bananen. Genauer genommen um Bananenrepubliken, weil ich mich gefragt habe, wo dieser Begriff eigentlich herkommt und dachte, das wäre ein kleines Thema, das schnell abzuhandeln ist. Tatsächlich steckt da eine lange, umfangreiche und wirklich faszinierende Geschichte hinter, die ich an dieser Stelle gar nicht ausführlich genug darstellen kann, aber ich werde mal versuchen, das zu umreißen. In den Sendungsnotizen sind natürlich verschiedene Quellen verlinkt, wie ein Artikel vom Economist und Smithsonian und ein paar YouTube-Videos und so. Unter anderem gibt's dort auch einstündiges Video namens Banana Land. Auch ein ähnlich langes deutsches Video. Da stecken noch eine Menge weitere Informationen drin. Wie gesagt, ich finde das ganze Thema faszinierend und wollte da zumindest mal hier ein bisschen drauf eingehen. Also wenn wir von der Bananenrepublik sprechen, dann sprechen wir ja üblicherweise von einem Land, das eher klein ist, nicht allzu mächtig, verglichen mit vielen anderen größeren Ländern auf dieser Welt. Möglicherweise ist es ein Land, was sehr stark von einem einzelnen Exportgut abhängt. Dieses Gut ist üblicherweise ein Agrarprodukt oder eine natürliche Ressource. In dem Land gibt es viel Armut, es gibt recht viel Gewalt und insgesamt ist es sehr instabil. Es gibt Korruption, nur einen schwachen Rechtsstaat und unterm Strich auch keine besonders starke und gut ausgeprägte Demokratie. Insgesamt sind die Institutionen dieses Landes sehr schwach. Na, das ist so die vage Vorstellung und mittlerweile wird der Begriff Bananenrepublik ja angewendet auf verschiedenste Länder. Ja. Die Herkunft des Namens als solcher, also Bananenrepublik im Deutschen, ist eine Lehnübersetzung aus dem Englischen und Banana Republic stammt wiederum vom US-amerikanischen Schriftsteller O. Henry. Mit vollem Namen hieß dieser William Sidney Porter und der wurde Ende des 19. Jahrhunderts ungefähr oder vielleicht schon so um die Jahrhundertwende hin zum 20. wurde O'Henry in Texas angeklagt wegen Veruntreuung. Und dann hat er beschlossen zu fliehen und floh zunächst nach New Orleans in Louisiana in den USA und dann weiter nach Honduras. Hm. In Honduras hat er sich dann eingemietet in einem billigen Hotel und hat dort ein Buch geschrieben mit dem Titel Cabbages and Kings, also Kohlköpfe und Könige. Dieses Buch war eine Sammlung von Kurzgeschichten und eine dieser Kurzgeschichten trug den Titel The Admiral. In dieser Kurzgeschichte kam ein Land vor, das er Ancuria oder Ancurien genannt hat, also A-N-C-H-U-R-I-A. Dieses Land war natürlich fiktional, aber es war auch sehr dysfunktional. Und es gibt mehrere Beschreibungen dieses Landes in der Kurzgeschichte. Eine Beschreibung ist zum Beispiel Small Maritime Banana Republic, also kleine maritime Bananenrepublik. An einer anderen Stelle schreibt er, at that time we had a treaty with about every foreign country except Belgium and that banana republic and Korea. Also zu dieser Zeit hatten wir mit fast jedem Land einen Vertrag, mit Ausnahme von Belgien und dieser Bananenrepublik Ancurien. Und dieses Land Ancurien, das er beschreibt, ähnelt wohl sehr dem damaligen Honduras. Und es ist wohl sehr offensichtlich, dass diese Kurzgeschichte stark geprägt ist von seinem Aufenthalt in dem Land. Irgendwann kehrt O'Henry in die USA zurück, muss dort erstmal eine Zeit lang ins Gefängnis und 1904 veröffentlicht er dann dieses Buch Cabbages and Kings. Irgendwann, ich glaube 1910 oder 1912 verstirbt er bereits, weil er dem Alkohol erliegt. Also er wird keine 50 Jahre alt. Und das ist im Wesentlichen die Geschichte dieses Begriffs Bananenrepublik. Also sie geht zurück auf eben diesen Schriftsteller. Ja, im deutschsprachigen Raum gibt es eben die Lehnübersetzung Bananenrepublik. Und ich weiß nicht, wann die das erste Mal verwendet wurde, aber die deutsche Wikipedia führt so ein paar Beispiele auf, wo, für Situationen, in denen dieser Begriff verwendet wurde. Zum Beispiel hat Helmut Kohl 1978, also noch als Oppositionsführer vor seiner Zeit als Kanzler, hat er im Deutschen Bundestag diesen Begriff Bananenrepublik verwendet, weil er wohl der damaligen Regierung oder einem bestimmten Bundesminister vorgeworfen hat, dass er der Kultur im Deutschen Bundestag schadet und daraus das Parlament einer Bananenrepublik macht, so in etwa. Das war so die, im Wesentlichen die Aussage. 1981 war dann der Titel des Spiegels, also der Wochenzeitung Spiegel, wie in einer Bananenrepublik. Dabei ging es um die Geschäftspraktiken deutscher Lebensversicherer. Im gleichen Jahr, auch 1981, gab es ja die Flick-Affäre. Dazu hat der Spiegel natürlich auch viel geschrieben. Unter anderem hat er in dem Kontext geschrieben, dass BRD wohl nicht für Bundes-, sondern für Bananenrepublik Deutschland steht. Was jetzt genauer hintersteckt, keine Ahnung. Ich habe das jetzt nur aus der deutschen Wikipedia übernommen, dass die Begriffe dort aufgetaucht sind. 1984 gehörte Bananenrepublik dann zu den Wörtern des Jahres. Gut, aber das erklärt ja noch nicht so wirklich, was jetzt mit Bananenrepublik eigentlich gemeint ist. Ich hatte ja eingangs umrissen, woran wir üblicherweise denken, wenn wir Bananenrepublik sagen. Genauer genommen würde ich behaupten, dass wir tendenziell an einen tropischen Agrarstaat denken, wahrscheinlich in Lateinamerika. Also so Länder wie Honduras, Panama, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador. Und in dem, was ich gleich erzähle, kommt auch noch Kolumbien vor. Also im Wesentlichen sind das die Länder, die hier eine Rolle spielen. Mexiko glaube ich gar nicht. Es sind die sechs kleinen Staaten in Mittelamerika sowie dann noch Kolumbien. Und all das hat zu tun mit der Geschichte der Importbanane in den USA. Und das ist eigentlich diese Geschichte, die ich als faszinierend bezeichnet hatte, weil das ist eine äußerst lange Geschichte und eine sehr tumulthafte Geschichte, eine in vielerlei Hinsicht auch nicht sehr rühmliche Geschichte für manche Beteiligte, und eine Geschichte, die diese Länder Mittelamerikas sehr, sehr stark geprägt hat und wahrscheinlich bis heute prägt. Ne, also wir befinden uns so ungefähr am Ende des 19. Jahrhunderts oder so um die Jahrhundertwende, Anfang 20. Jahrhundert. Zu der Zeit gibt's in Nordamerika und Europa nicht wirklich Bananen zu kaufen, weil sie in diesen Regionen nicht vernünftig wachsen. Ja, es gibt ja unzählige verschiedene Sorten von Bananen, aber in zum Beispiel in Europa oder in Nordamerika sind die halt schwer anzubauen. Mhm. Aber der technologische Fortschritt schreitet ja immer weiter voran und es wird immer leichter und somit auch günstiger, verderbliche Ware zu kühlen und sie somit über auch recht lange Strecken zu transportieren. Zum Beispiel die Banane. Und dann gibt es den einen oder anderen Unternehmer, der anfängt, in Bananen aus Mittelamerika, zum Beispiel aus Costa Rica, in die USA zu importieren und sie dort zu verkaufen. Und es gibt jede Menge PR, Marketing und Werbekampagnen, um die Banane unters Volk zu bringen und sie beliebt zu machen. Und das funktioniert alles wunderbar. Und die Banane ist so mit Abstand die beliebteste Frucht, möglicherweise noch heute. Aber sie muss natürlich erstmal vorgestellt werden und die Leute müssen natürlich damit erstmal vertraut gemacht werden. Aber alles in allem funktioniert das sehr gut. Und es gibt so ein paar Unternehmer, die da wirklich sehr gut dran verdienen. Der erste, da habe ich mir jetzt nicht zu notiert, aber ich erinnere mich an das eine Video. Der erste hieß, glaube ich, Miles Keynes oder so. Hat, glaube ich, einen Doppelnamen. Da sind wir, glaube ich, so ungefähr im Jahre 1870, 75. Der bekommt den Auftrag, eine Eisenbahnlinie durch Costa Rica zu bauen und muss dafür natürlich sehr lange, sehr große Schneisen in den Dschungel schlagen. Und das ist alles viel aufwendiger und teurer, als er gedacht hat. Und geht dann fast pleite, aber hat dann die Idee, Bananen anzubauen und zu exportieren und verhandelt dann wohl mit dem Staat, also mit Costa Rica, und verspricht, dass er die Eisenbahnlinie fertig baut, wenn er im Austausch dafür die Lizenz bekommt, Bananen zu exportieren oder so. So in etwa. Mhm. Also somit ist sein Geschäft gerettet und er macht weiter mit dem, womit er angefangen hatte. Ja. Also die US-Firmen, die sich in dieser Zeit etablieren, sind die United Fruit Company, die Cuyamel Fruit Company und die Vaccaro Brothers. Im Wesentlichen diese drei Unternehmen. Ja, da stecken einzelne Unternehmer hinter, die sich da eine goldene Nase verdienen. Ja. Und die beschränken sich natürlich nicht nur auf den Import der Bananen und auf den Verkauf in den USA, sondern die übernehmen auch immer mehr Plantagen und kümmern sich um den Anbau der Bananen sowie um den kompletten Transportweg und werden somit immer einflussreicher. Im Jahr 1910 ist ein sogenannter Miguel Davila Präsident von Honduras. Und zu dieser Zeit ist Cuyamel die wohl mächtigste von diesen drei Firmen in Honduras. Deutlich mächtiger als die anderen beiden. Mhm. Möglicherweise möchte Davila da so ein bisschen einen Ausgleich herstellen. Auf jeden Fall gibt er Land an Vaccaro oder verkauft den Land, ne? Aber Cuyamel ist damit nicht so ganz glücklich, weil dieses Land, das waren potenzielle Plantagen, die Cuyamel selber gerne gehabt hätte. Und naja, da sind sie nicht so ganz glücklich mit. Aber der Deal sieht wieder so aus, dass Vaccaro im Austausch für dieses Land Transportinfrastruktur errichtet. Mhm. Dann der Präsident von Cuyamel zu der Zeit heißt Samuel Semeray. also ZE und dann wie Murray. Mhm. Wie gesagt, dem gefällt das nicht so wirklich. Der würde seine Machtposition in Honduras natürlich gerne beibehalten. Und ich sagte ja eben schon, dass die da wunderbar verdient haben. Und somit war Murray in der Lage, eine Söldnerarmee zusammenzustellen. Das hat er dann gemacht, hat diese Armee mit Waffen ausgestattet und hat diese Armee Manuel Bonilla zur Verfügung gestellt. Bonilla ist ehemaliger Präsident von Honduras. Und dieser nutzt die Söldnerarmee dazu, die Regierung von Honduras zu stürzen. Sicherlich in Absprache mit Cuyamel, das war ja wahrscheinlich die Intention hinter der ganzen Operation. Und so wird Bonilla, der eigentlich ehemalige Präsident, wieder zum Präsidenten von Honduras. Und er vergibt dann Konzessionen an Cuyamel und United.
Mhm.
Zu Hause in den USA, also wir sprechen hier ja immer noch von US-amerikanischen Firmen, zu Hause in den USA wird diese Entwicklung wohl wahrgenommen, aber Proteste kommen da von der Regierung nicht wirklich. Also es ist ja Anfang 20. Jahrhundert. Sicherlich ist auch die Sklavenhaltermentalität noch recht weit verbreitet und sich in für damalige Verhältnisse weit entfernten Ländern so zu verhalten, wie sie es da getan haben, war möglicherweise nicht ganz so, wurde nicht als so problematisch angesehen, wie man es wahrscheinlich heutzutage tun würde. Also nimmt das alles so seinen Lauf und irgendwann kommt es in Honduras zu einer Staatskrise. Diese Staatskrise hat viel damit zu tun, dass der Staat Honduras von den US-Firmen kaum Steuern erhält, weil er einfach nicht wegen Steuerhinterziehung oder so, sondern sie verlangen einfach nicht viele Steuern und somit wächst der Schuldenberg immer weiter an. Irgendwann ist der Schuldenberg so groß, dass Honduras nicht mehr in der Lage ist, die staatlichen Aufgaben zu finanzieren und somit sind sie dann auch nicht in der Lage, diese Aufgaben weiter auszuführen. Die drei US-Firmen, die ja wunderbar verdienen, nutzen diese Gelegenheit, um ihre Macht weiter auszubauen. Sie bauen weiterhin Infrastruktur, nicht nur Verkehrsinfrastruktur, also nicht nur Straßen, Schienen, Häfen, Bahnhöfe und so weiter, sondern auch Kommunikationsinfrastruktur, also zum Beispiel Telegrafennetze. Da die Investitionen von diesen US-Firmen kommen und die Infrastruktur natürlich nicht einfach an den Staat Honduras verschenkt wird, haben diese Firmen mit der Zeit natürlich immer mehr Macht und Einfluss, weil sie immer mehr relevante Infrastruktur kontrollieren. Irgendwann wird auch der US-Dollar zur offiziellen Währung, ne, weil es einfach das Handeln erleichtert für diese drei Firmen. Ja, und das, was im Wesentlichen passiert, ist, dass diese Bananenproduzenten Land, Lizenzen und Steuergeschenke erhalten. Sowohl von Honduras als auch von den anderen Ländern. Also die Entwicklung ist da durchaus vergleichbar in den verschiedenen Ländern. Also die Firmen erhalten Land, Lizenzen und Steuergeschenke und im Austausch dafür bauen sie Infrastruktur und verteilen Bestechungsgelder an diejenigen, die über die Vergabe von Land, Lizenzen und Steuergeschenken entscheiden. Also die Elite der Länder ist in der Lage, sich selber zu bereichern, indem sie die Ressourcen ihrer Länder ausverkaufen an ausländische Firmen. Ja. So, irgendwann, das nimmt dann alles so weiter seinen Lauf. Es werden Bananen angebaut und in die USA exportiert. Irgendwann übernimmt United dann Cuyamel, aber Murray, der Präsident von Cuyamel, also der eigentlich übernommenen Firma, wird dann irgendwie Präsident von United und wird zu einem der reichsten Menschen weltweit, weil er durch diesen Verkauf an United eben entlohnt wird. Ich glaube mit Anteilsscheinen und was nicht allem. Also irgendwie ist das für ihn scheinbar ein echt gutes Geschäft, unter anderem nicht nur, weil er dementsprechend entlohnt wird, sondern weil er eben auch nicht aus dem Geschäft gedrängt wird, sondern er wird ja dann Präsident der Firma, von der er eigentlich übernommen wurde.
Ja.
Gut, Vaccaro ändert dann irgendwann seinen Namen und heißt Standard Fruit Company. Also ab jetzt gibt es nur noch die United Fruit Company und die Standard Fruit Company. Und dann sind wir im Jahre 1944 und wir sind in Guatemala. Dort kommt es zu einer sogenannten demokratischen Revolution und der Politiker Juan José Arévalo wird zum Präsidenten gewählt. Er ist, ja, ich glaube, man würde ihn als Sozialdemokrat bezeichnen, vielleicht Sozialist im französischen Sinne. Auf jeden Fall hat er die Interessen der eigenen Bevölkerung ein bisschen mehr im Blick als seine Vorgänger, so scheint es. Und er ist ein bisschen weniger anfällig für Korruption und er veranlasst die ein oder andere Reform, wie zum Beispiel die Einführung eines Mindestlohns, den jetzt auch United und Standard zu zahlen haben an die Mitarbeiter auf ihren Plantagen. In dem Kontext kommt es übrigens auch zu, ja, Sklaverei ist es in dem Fall glaube ich nicht, aber es werden zumindest viele ausländische Arbeiter angeworben, zum Beispiel Leute aus Jamaika, die als deutlich kräftiger und arbeitswilliger gelten als große Teile der in Mittelamerika, also auf dem Festland heimischen Bevölkerung. So, irgendwann wird dann Jacobo Arbenz zum Präsidenten von Guatemala und beerbt somit Arévalo. Und der setzt die Politik von Arévalo im Wesentlichen fort, also diese Politik der Reformen.
Mhm.
Und er versucht, Rechte sowie Land an die eigene Bevölkerung zurückzugeben und die Macht dieser ausländischen Firmen einzuschränken. Was diesen Firmen natürlich nicht so wirklich gefällt. Irgendwann im Jahre 1953 wenden diese Firmen, ich glaube, es ist immer noch Sim Murray, wenn ich mich nicht vertue, oder vielleicht ein Nachfolger, wendet sich an den US-Präsidenten. 1953 wurde Dwight D. Eisenhower zum Präsidenten der USA gewählt, der bekannt dafür ist, dass er recht aggressiv vorgegangen ist gegen alles, was er mit Kommunismus in Verbindung gebracht hat. Und die Vertreter dieser Bananenfirmen können den Präsidenten bzw. seine Administration davon überzeugen, dass sie in Mittelamerika mal intervenieren müssen und ihren Firmen dort ein bisschen unter die Arme greifen müssen. 1954 kommt es also in Guatemala zu einem Coup gegen die Regierung, der im Wesentlichen angestiftet wurde von der CIA, also dem US-amerikanischen Auslandsgeheimdienst. Einerseits, also Historiker sind sich wohl nicht so ganz einig, welche von zwei Intentionen da jetzt hintersteckte oder welche da primär hintersteckte. Ich vermute mal, es hatte ein bisschen was mit beidem zu tun. Ich weiß nicht, inwiefern mit welchem, aber die eine mögliche Intention wäre die gewesen, dass die US-Regierung, dass die CIA einfach die Interessen von US-amerikanischen Firmen vertreten wollte in Guatemala. Die andere mögliche Intention war die, dass das eine gute Gelegenheit war, um gegen den Kommunismus vorzugehen oder gegen das, was die USA damals für Kommunismus gehalten haben. Ich habe jetzt in meinen Quellen keine Anzeichen dafür.
Das war noch alles vor der Revolution in Kuba.
Das war wohl noch alles davor, genau. Und das ist jetzt aus, sagen wir mal, europäischer Sicht, aus der Sicht des 21. Jahrhunderts nichts gewesen zu der Zeit, was mit Kommunismus zu tun hatte, sondern wir würden das wahrscheinlich eher als Sozialismus oder Sozialdemokratie bezeichnen. Also ich habe in den Quellen nichts gefunden, was die Meinung vertreten hätte, dass es tatsächlich Kommunismus war in einer Form, wie wir ihn zum Beispiel in Nordkorea oder auch China sehen. Gut, aber das, da gehen dann wahrscheinlich die Meinungen auseinander. Auf jeden Fall kommt es 1954 zu diesem Coup und die Regierung wird gestürzt und infolgedessen, also im Zeitraum von 1954 bis 1996, werden immer wieder irgendwelche Diktatoren installiert, die die Rückendeckung der USA haben. Also über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren sind nicht nur in Guatemala, sondern auch in vielen anderen mittelamerikanischen Ländern Diktatoren an der Macht, die mit Hilfe der USA an diese Macht gelangt sind oder zumindest mit Hilfe der USA an der Macht gehalten werden. Und wenn sie irgendwann nicht mehr gehalten werden können, wird ein anderer Diktator installiert, der auch im Sinne der USA handelt. Und du hattest ja schon die Revolution in Kuba angesprochen. Diese ganze Entwicklung in Mittelamerika hat wohl sowohl Che Guevara stark geprägt als auch Fidel Castro, die sich beide häufig und explizit gegen diese Praktiken ausgesprochen haben, die diese ausländischen Firmen dort an den Tag gelegt haben. Ich weiß gar nicht, weißt du in welchem Jahr die Revolution in Kuba stattgefunden hat?
Ach, das muss ja oder sowas. Ich glaube, ne? Mal gucken.
Die Kuba-Krise war ja, glaube ich, in den 60ern und die Revolution muss irgendwie davor noch gewesen sein. Revolution. Ne? Ich kann das alles nicht so ganz auseinanderhalten.
58, 59.
Ah ja, gut. Ja, das passt ja dann ungefähr. In Kolumbien gab es einen sehr nennenswerten Zwischenfall, und zwar gab es den Aufstand von Santa Marta, also eine, ich weiß nicht, Stadt oder Region oder ein Bundesstaat, wo es auch viele Bananenplantagen gab. Und dieser Aufstand wurde von der kolumbianischen Armee brutal niedergeschlagen und es sind ungefähr 1000 Leute gestorben. Ja, und nicht zuletzt dieser Zwischenfall hat sehr das Bild von den sogenannten Bananenrepubliken geprägt, als eben solche Länder, die auf die Partikularinteressen von wenigen ausländischen Unternehmen schauen und nicht so sehr auf die Interessen der einheimischen Bevölkerung, ja, beziehungsweise deren Ressourcen ausverkaufen. Ja. Die beiden Firmen, also United und Standard, die gibt's heute noch, nur die heißen nicht mehr so. Die United Fruit Company ist der Vorgänger des Unternehmens, das wir heute als Chiquita kennen. Und die Standard Fruit Company heißt heute Dole.
Ja.
Beides Namen, die nicht zuletzt von Bananenkisten her bekannt sein dürften.
Ja.
Oder den Aufklebern auf Bananen.
Aber ich meine, das ist interessant, eben diese Begriffsbedeutung, weil wir benutzen das ja oft eher in einer leicht anderen Variante. Also mit Bananenrepubliken assoziieren wir ja vor allem auch Staatsversagen. Also Versagen in der Hinsicht, dass organisatorische Prozesse auch gar nicht funktionieren, dass Korruption herrscht, dass Chaos besteht. Und dem ursprünglichen Wortsinne nach, so wie du es beschrieben hast, ist es ja nicht in dem Sinne ein organisatorisches Versagen, sondern einfach eine Fehlleitung staatlicher Politik hinsichtlich der Interessenlage.
Ja, also wenn wir es heutzutage verwenden, dann hat das nicht unbedingt was mit einem ausländischen Einfluss zu tun, ne? Sondern es ist oft ein komplett heimisches Phänomen.
Also und Bananen werden dann vielleicht eher auch noch mit einer primitiven Produktionsweise assoziiert. Man sagte, sie sind in einem Bananenstaat, rückständiger Agrarstaat, bei dem das Staatswesen auch rückständig ist und deswegen nichts funktioniert.
Ja.
Die Assoziation mit dem konkreten Bananenabbau und seinen Einflüssen auf den Staat, das ist ja ein bisschen verloren gegangen.
Ja. Nee, ich glaube, mir war das, bevor ich das alles recherchiert hatte, war mir das, glaube ich, noch gar nicht bewusst. Also ich hatte so auch diese vage Assoziation, die du beschreibst, aber die war sicherlich weit weg von dem, was da jetzt tatsächlich hintersteckt. Und ich hatte auch nicht dieses, diese über viele Jahrzehnte andauernde Geschichte dahinter vermutet. Ne? Also Das ist, ist ja manchmal erstaunlich, wie wenig man sich mit der Geschichte von fremden, weit entfernten Ländern auskennt. Und die Geschichte der Banane oder die Geschichte des Exports von Bananen an die USA, die muss diese 6-7 Länder ja sehr, sehr stark geprägt haben. Ne, das ist ja vielleicht ähnlich wie die Kohle im Ruhrgebiet, über die wir schon mal gesprochen haben. Das ist von der Entwicklung dieser Länder ja gar nicht mehr zu trennen. Ne, also kannst Geschichte ja nicht rückgängig machen. Und hier hatte das ja nicht nur rein ökonomische Implikationen, sondern auch in sehr starkem Ausmaße politische und gesellschaftliche Implikationen. Ne? Also dadurch, dass diese Firmen so viel Macht und Einfluss gewonnen oder sich erarbeitet haben, haben sie sich natürlich in alle Bereiche der Gesellschaft, der Politik, der Ökonomie ja reingefressen, sozusagen. Ne? Also sie haben ja irgendwann einen Großteil der Verkehrsinfrastruktur beherrscht, weil sie die auch gebaut haben und wahrscheinlich in erster Linie genutzt haben. Ja, aber sie haben auch die Kommunikationsinfrastruktur beherrscht, zum Beispiel das Telegrafennetz. Und das kriegst du natürlich nicht ohne weiteres rückabgewickelt. Ich habe es jetzt auch gar nicht, fällt mir jetzt erst ein, hätte ich mal machen sollen. Ich weiß gar nicht, was jetzt der Stand heute ist. Ich weiß nicht, ob diese Länder mittlerweile diese Infrastruktur übernommen oder zurückgekauft haben oder was da jetzt der Status quo ist. Also so ganz vorüber sein wird das noch nicht, weil ich sagte ja, dieser Zeitraum der vielen Diktatoren, das war ja bis 1996 ging das ja noch so. Das ist ja nicht mal ein Vierteljahrhundert her.
Ich meine, heute sind natürlich die Methoden auch sehr viel subtiler geworden, ne? Auch im Hinblick, was die Beeinflussung der öffentlichen Meinung über soziale Medien, über das Internet anbelangt. Ja. Ich meine, heute sind ja sowas wie militärische Interventionen an vielen Stellen gar nicht mehr notwendig. Da macht man es dann lieber intelligenter und eleganter über irgendwelche Hacker-Troops.
Ja. Mittlerweile hat sicherlich auch der Klimawandel dann einen nennenswerten Einfluss, ne? Weil für viele Leute ist die Banane, glaube ich, der Inbegriff für eine Frucht, die von weit her importiert werden muss, weil sie hier einfach nicht wächst. Na, das sind nicht die Tomaten, die aus Holland importiert werden, sondern ja, das sind Früchte, die wachsen einfach weder in Holland noch sonst irgendwo in Europa und müssen aus Lateinamerika kommen. Ja, und um Emissionen einzusparen, also mir geht das auch so. Ich esse recht gerne Bananen, aber ich kaufe nicht mehr so viele wie früher. Ja, aus rein ökologischen Gründen.
Ja. Also wie gesagt, vielleicht in 50 Jahren durch den Klimawandel fallen dann auch die Transportkosten weg, weil wir sie direkt vor der Haustür anbauen können, in größerem Maßstab.
Ja, gut.
Vielleicht auch nicht das, was man dann als Erfolg bezeichnen möchte.
Ja, gut. Ja, nicht die Holländer, das liegt ja dann unter Wasser, aber wir vielleicht. Naja, es ist, ich finde das immer wieder, deswegen finde ich dieses Thema so faszinierend. Das hat auch damit zu tun, also ich hatte ja VWL in Kiel damals mit Schwerpunkt internationale Wirtschaft studiert. Ne? Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das hatte bei mir viel damit zu tun, dass ich eben zweimal als Austauschschüler weg war. Das eine Mal übrigens auch in Chile, was jetzt von Mittelamerika weit weg ist, aber es ist, ist immerhin Lateinamerika. Und in der Zeit habe ich natürlich viel gelernt über Länder, über die ich vorher sehr, sehr wenig wusste. Ja, dann, und sowas ist halt, ich finde sowas faszinierend, ne? Weil so viele, viele Dinge hier in Europa sind mir so mehr oder weniger bekannt. Oder wenn ich jetzt was über Slowenien lerne, ja, dann ist das üblicherweise nicht ganz so weltfremd für mich als Deutschen wie etwas, was zum Beispiel in Lateinamerika passiert. Ne? Und das, ja, da ist einfach sehr, sehr viel Unwissen und das, obwohl es dann natürlich sehr, sehr viel interessante Geschichte gibt. Ich erinnere mich, ich war, als ich in Jönköping in Schweden war, habe ich irgendwann mal mit zwei mit einer US-amerikanischen Freundin und einem neuseeländischen Freund zusammengesessen und wir haben uns unterhalten und haben irgendwie was erwähnt, was man hier in westlichen Ländern, wenn ich da jetzt Neuseeland mal nicht dazu zähle, also was man in Europa und Nordamerika in der Schule lernt und worüber fast alle Bescheid wissen. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber wir sprachen darüber und dann sagte Laura, die US-Amerikanerin, oder Kane, der Neuseeländer, sagte, davon weiß ich gar nichts. Und Laura sagte irgendwie sowas wie, das weißt du nicht. Aber es war irgendwas Historisches, was sich aber in Europa oder Nordamerika zugetragen hat. Ich meinte, wie, das weißt du nicht? Und er sagte, ja, ich bin Neuseeländer. Ne? Weißt du, dass die Fidschi-Inseln so und so? Und dann hat er irgendwie was erzählt, was er in der Schule über die Fidschi-Inseln gelernt hat. Und natürlich hatten wir überhaupt gar keinen Plan, wovon er redet. Er hätte sich das auch ausdenken können. Ne? Aber es ist hier so ähnlich. Mir war nicht klar, dass die Banane für diese kleinen mittelamerikanischen Länder so eine große historische Rolle gespielt hat. Warst du schon mal da eigentlich?
Nee, aber ich möchte gerne nächstes Jahr hin. Ah. Insofern passt das jetzt gerade sehr gut.
Weißt du, wo genau?
Also Costa Rica wird mich sehr reizen.
Ja, da habe ich schon viel Gutes gehört.
Ja, aber auch sonst Mittelamerika. Klar, ich meine, Guatemala wäre sicherlich interessant. Da gibt es ja auch viele Maya-Ruinen. Mal noch so ein bisschen Geschichte auch dazu.
Das Faszinierende an Costa Rica finde ich ja, dass die seit einiger Zeit kein Militär mehr haben, weil die haben irgendwann beschlossen, wir sind so klein, wir sind sowieso komplett hilflos. Wir können uns gar nicht verteidigen.
Okay. Gar kein Militär?
Nö, also haben sie eine militärische
Bereitschaft.
Ich weiß jetzt nicht, ob sie dafür dann die Polizei oder sowas wie den Grenzschutz oder so ausgebaut haben und das einfach nicht mehr Militär heißt, aber die haben ihre Ausgaben sicherlich weit zurückgefahren. Ich kann jetzt nicht sagen, ob sie NATO-Mitglied sind, weil das wäre ja interessant, weil sie bei einem Verteidigungsfall ja nichts tun könnten, ne, aber dann Hilfe bekommen müssten von anderen. Ja, aber ich habe, also damals in den USA gab es in meinem Distrikt in Ohio gab es 3 Austauschschüler aus Costa Rica, was recht viel ist angesichts der Größe dieses Landes.
Ja.
Das ist natürlich jetzt überhaupt nichtssagend, aber diese 3 waren echt, mit denen habe ich mich gut verstanden. Ja. Ich war bisher nur in Panama und das eigentlich auch nur auf der Durchreise. Ich kam aus Lima in Peru und wollte über Trinidad und Tobago nach Miami fliegen oder habe das auch getan. Aber die Flüge, also von Lima nach Port of Spain, der ging über Panama und dann von Port of Spain nach Miami, der ging auch über Panama, also Panama-Stadt. Und das eine Mal, ich glaube dann beim ersten oder zweiten Mal bin ich dann für 2-3 Tage in Panama geblieben. Und also nur in Panama-Stadt und dann einen Tag habe ich einen Ausflug gemacht zur Miraflores-Schleuse am Panama-Kanal. Das ist ja, also Panama-Stadt liegt ja am Panama-Kanal und zwar an dem südöstlichen Ende am Pazifik. Das ist so ein bisschen irreführend, weil Mittelamerika ist ja zwischen Mexiko und Kolumbien nur dieser schmale Streifen. Aber da, wo Panama liegt, macht er ja so einen Knick, also er verläuft so mehr oder weniger S-förmig, sodass das Ende des Panama-Kanals am Golf von Mexiko weiter westlich liegt als das Ende am Pazifik. Obwohl der Pazifik ja westlich vom Golf von Mexiko liegt, ne? Aber das ist einfach das. Macht da so einen Knick und das ist, der Kanal ist ja auch nicht komplett durchgehend, ne, sondern der, ich weiß auch nicht, ob es nur ein Kanal ist, also es ist nicht ein Kanal, der einfach den Golf von Mexiko mit dem Pazifik verbindet, sondern ich glaube, es sind sogar mehrere Kanäle, die mehrere Seen in Panama miteinander verbinden und dann letztendlich die beiden Meere. Ja, das war ganz interessant. Die Schleuse war gar nicht so groß, wie ich dachte. Das ist ja, da wurde ein Schiff geschleust, das so gerade da reinpasste. Weil das ist ja, es gibt ja bei diesen Schiffen gibt's ja diese Panama-Größe. Also alle die, ich weiß nicht, was die genaue Bezeichnung ist, aber es gibt Schiffe, die werden so gebaut, dass sie so gerade noch durch den Panama-Kanal passen.
Ja.
Und dann gibt's Schiffe, die sind da schon zu groß für. Ja, ich weiß nicht, ob die dann durch den Suezkanal oder durch den Nordostseekanal passen. Kann ich dir jetzt nicht sagen, welche da größer sind. Ich vermute mal, dass der Suezkanal der größte ist. Aber Ich weiß es nicht. Na gut, also um das hier mal abzuschließen, nur noch ein paar Kleinigkeiten. Eine Sache, auf die ich jetzt gar nicht eingegangen bin, sind Krankheiten, die die Bananen befallen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es viele verschiedene Sorten von Bananen gibt. Und für die Vermarktung und den Handel und den Anbau von Bananen ist es natürlich aus Produzentensicht sinnvoll, sich auf eine Bananensorte zu beschränken, oder zumindest auf wenige. Und bis Ende der 1960er Jahre war es so, dass in erster Linie die Bananensorte Gros Michel angebaut und verkauft wurde. Aber diese Sorte ist dann irgendwann verschwunden aufgrund einer Krankheit, die die Plantagen befallen hat. Mhm. Und dann musste man sich was anderes aussuchen und ist übergegangen zu der Bananensorte, die wir noch heute in unseren Supermärkten sehen, und die nennt sich Cavendish. Mhm. Ja. Diese Monokulturen, die bringen ja eben genau das Problem mit sich, dass die Plantagen dann sehr anfällig werden für Krankheiten. Also wenn du eine Krankheit hast, die die Cavendish-Pflanze befällt, dann ist es natürlich zwangsläufig auch eine Krankheit, die deine komplette Plantage befallen kann. Wenn du stattdessen viele verschiedene Bananensorten züchten würdest, wärst du nicht so anfällig. Aber wie ich eben schon mal sagte, gibt es natürlich handfeste Vorteile dieser Praxis und der Monokulturen. Gut, also das, was ich in den Sendungsnotizen verlinkt habe, da ist einiges dabei, zumindest irgendwie so 2-3 YouTube-Videos, die darauf nochmal eingehen. Aktuell ist es nämlich so, dass es wieder eine Krankheit gibt, wohl auch aggressiver als die damalige, die hat mehrere Namen, aber ein Name ist Panama Disease, glaube ich. Panama Disease. Mhm. Und die stellt zurzeit eine nennenswerte Bedrohung für die Cavendish dar. Also weiß ich nicht, wie lange wir diese Banane überhaupt noch essen oder anbauen können. Gut, ja, damit bin ich auch eigentlich durch. Ich war in der Wikipedia zufällig. Die haben ja, die englische Wikipedia hat ja immer diese Abgrenzungsseiten. Wenn du da Banana Republic nachschaust, ich glaube Disambiguation nennen die das, ne? Diese Seiten, wo du dann siehst, Banana Republic bezeichnet einen Staat so und so, und da wurde auch aufgeführt, dass es es gibt Filme, die irgendwas mit Banana heißen, und auch Musik. Also habe ich mal bei Spotify geschaut, und ich glaube, es gibt eine
Banana Boat Song gibt es ja zum Beispiel.
Ach ja, gut. Den kenne ich nicht. Aber ich hatte mich ein bisschen wegen Bildern umgeschaut. Also zu dem ganzen Bananenrepublik-Thema habe ich ein Bild gefunden. Also wenn ihr jetzt in eure Podcast-App schaut, dann müsstet ihr eine große alte Lokomotive sehen auf einer Bananenplantage in, ich glaube, Kolumbien. Ist ja nicht immer so leicht, Bilder zu finden, die ich auch verwenden darf. Und das habe ich von Wikimedia. Wie komme ich da drauf? Ach so, die Suche war ein bisschen schwierig, weil ich nach Bildern gesucht habe, auf denen sowohl Bananen zu sehen sind, als auch Transportmittel. Also sei es ein Schiff oder eine Eisenbahn oder so. Und Banana Boat oder Banana Ship zu googeln bringt nichts, weil du dann immer nur diese Bananenboote findest. Also diese großen gelben, aufblasbaren Dinger, die durchs Wasser gezogen werden. Gut, aber also was ich nur sagen wollte, ich habe bei Spotify eine Playlist erstellt namens Kurvenschubser Plus. Wir haben ja bei FÜD unsere Kuration, nennt sich das, die all die Podcast-Episoden beinhaltet, die wir hier erwähnen. Und die Spotify-Playlist beinhaltet alle Lieder, die wir an dieser Stelle erwähnen. Ich habe die Lieder jetzt nicht explizit erwähnt, aber es gibt 4 oder 5, die ich da hinzugefügt habe, die alle Banana Republic heißen. Und auch ein Lied, das sich Bananenrepublik 2.0 nennt oder so ähnlich. Das ist von einem MTV Unplugged-Album. Und das Lied ist von Udo Lindenberg und Materia. Kannte ich vorher nicht, aber es heißt Bananenrepublik. Ist alles in der Playlist. Also hört euch das an, wenn euch das interessiert. Ist natürlich verlinkt. Und damit wäre ich auch eigentlich durch. Ich habe jetzt nichts mehr. Ich habe nur noch Ideen für die nächste Episode, aber oder die nächsten, aber nichts weiter vorbereitet. Was, glaube ich, ein Novum ist, das habe ich noch nie geschafft. Und ja. Ich glaube, dann reicht's auch, ne? Weil du klingst ein bisschen, du bist immer noch erkältet.
Ein bisschen angeschlagen, leider. Ja. Aber ich meine, war ja eine sehr vielfältige Folge, muss man sagen. Sehr viele verschiedene Themen.
Ja. Ja, das, ich habe das Gefühl, müssen wir mal gucken, wie wir das in Zukunft machen. Aber ich habe das Gefühl, so kleine Themen, und wir sind jetzt auch bei einer Bruttoaufnahmezeit von über 2 Stunden, aber wir hatten am Anfang ein paar technische Probleme, also wir werden, die Folge bleibt sicherlich unter 2 Stunden. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen gebraucht, das waren eigentlich nur 4 Themen und die waren nicht besonders umfangreich. Ich habe das Gefühl, dass solche Themen wie Nobelpreise und Lebenswerke sich tatsächlich nicht so wirklich gut eignen. Müssen wir mal gucken, wie wir das in Zukunft machen. Aber ich persönlich komme...
Ja, es wird dann natürlich immer recht lang, ne? Wenn man noch auf einzelne Stationen eingeht und das zusammenführt.
Ja, wobei ich finde die tatsächliche Dauer der Episode, die dabei am Ende rauskommt, die finde ich gar nicht mal so entscheidend. Entscheidend ist ja eher, wie gut wir das füllen können mit relevanten Informationen und interessanten Informationen. Und letzte Mal beim Nobelpreis war es so, dass ich mir ja auch nur die populärwissenschaftliche Zusammenfassung durchgelesen hatte. Und du hattest aus guten Gründen natürlich die ein oder andere Nachfrage, die ich dann üblicherweise nicht beantworten konnte, weil sich in so ein ganzes Fachgebiet reinzuarbeiten, ist ziemlich schwierig. Und ich habe das Gefühl...
Zumindest in einer Folge, ne? Also wenn man das zukünftig machen will, kann man das natürlich auch auf mehrere Folgen zum Beispiel aufspalten.
Wenn sich das eignet, ja. Wobei ich hätte die Befürchtung, dass das für die meisten Hörer weniger interessant ist als viele kleine Themen, die ein bisschen abwechslungsreicher sind. Also wenn wir jetzt...
Das denke ich auch,
Wenn wir jetzt 5 Folgen lang über die neue ökonomische Geografie sprechen, ich weiß nicht, also würde ich mir selber wahrscheinlich nicht anhören wollen.
Es soll jetzt ja auch nicht den Charakter einer Lehrveranstaltung haben. Ne?
Genau.
Oder irgendwie eines Online-Tutorials oder sowas.
Ja. Ja, und mir fällt das... ich habe jetzt... Also das, was wir jetzt heute gemacht, also es ist jetzt auch das erste Mal, dass wir nicht abends aufnehmen. Wir haben jetzt um 11 oder 11:30 erst angefangen, also vormittags angefangen. Das haben wir vorher noch nie gemacht. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen frischer. Gut, du bist erkältet, aber ich zum Glück nicht. Bin im Kopf ein bisschen frischer als sonst. Und war jetzt auch ein bisschen besser vorbereitet als bei den meisten anderen Aufnahmen. Und ich bin es einfach nicht gewohnt, also so von wissenschaftlichen Vorträgen von der Uni her bin ich es ja nicht gewohnt, mit Notizen zu arbeiten, ne? Weil ich kann ja meine Notizen nicht lesen, wenn ich einen Vortrag halte, sondern ich muss mir immer genau einprägen, worüber ich sprechen möchte und wie, und ich brauche die Struktur und kann, auch wenn ich, normalerweise habe ich ja Folien, selbst die kann ich ja selber dann während des Vortrages nicht wirklich lesen. Ich kann nur so ungefähr beurteilen, auf welcher Folie ich bin, aber die Folie muss ich dann kennen oder den Inhalt der Folie. Und ich, wenn ich die letzten Folgen geschnitten habe, dann habe ich mich immer dran gestört, dass das Tempo meiner Erklärung ein bisschen zu gering war, weil ich ja parallel an meinen Notizen saß.
Yeah.
Und wenn ich das alles nachlesen muss, ist das, hatte ich das Gefühl, dass das ein bisschen zu, dann wird es zu zäh und zieht sich ein bisschen zu sehr. Und wenn wir so kleine Themen haben, die kann ich recht gut und präzise vorbereiten. Die prägen sich bei mir dann relativ gut ein. Ich habe das Gefühl, dann läuft das ein bisschen besser. Also ich würde mal dazu tendieren, dass wir in Zukunft das eher so handhaben wie heute und nicht mehr so ganz große Themen machen. Unsere Ruhrgebietstrilogie war natürlich ein Themenkomplex, aber wir haben ja verschiedene Aspekte behandelt. Das funktioniert schon noch.
Nicht nur ein Thema. Ja.
Genau. Ne, aber jetzt nochmal, ich glaube, letztes Jahr haben wir ja recht ausführlich über Nordhaus und den anderen Nobelpreisträger Roma gesprochen und so. Das sind so große Themengebiete. Ich weiß nicht, die eignen sich nicht so wirklich gut, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja. Na gut, wie dem auch sei, wir machen uns da weiter Gedanken und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also jetzt, wenn ich diese Episode veröffentliche, Datum der Aufnahme ist der 9.11. Irgendwann in ein paar Tagen werde ich die Folge veröffentlichen. Und die nächste wird dann wohl erst Ende November veröffentlicht oder möglicherweise auch Anfang Dezember. Es ist nämlich so, dass ich demnächst 2 Wochen in Norddeutschland bin, unter anderem in Hamburg. Und unser Plan ist es, dass wir uns dann einen Abend mal zusammensetzen und eine Folge aufnehmen, so wie wir es letztes Jahr schon mal in Hamburg gemacht haben. Und unser Plan ist, dass wir dann über unsere beiden Dissertationen sprechen und die Forschung, die wir in dem Kontext unternommen haben. Weil da brauchen wir keine Notizen. Das haben wir mehr oder weniger im Kopf. Ich müsste vielleicht vorher auch nochmal reinschauen, um es ein bisschen aufzufrischen, aber gut, bei mir ist es ja noch nicht ganz so lange her wie bei dir.
Ja.
Ja, genau, und dann schauen wir mal. Also dann geht es im Wesentlichen, bei dir geht es um Migration und Bildung, so im Groben. Und bei mir geht es um Transport und Wohlfahrt. So viel können wir schon mal vorwegnehmen, ne? Gut, also dann würde ich sagen, machen wir das hier zu und melden uns Ende des Monats wieder.
Ja, ne? Genau.
Gut, alles klar. Dann wieder vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern.